Der Besenwagen tuckert gemächlich im Schritttempo durch die Spielstraße des beschaulichen Örtchens namens Saisonpause. Die drei Fahrer wissen so recht nichts mit sich anzufangen und verdrehen sich die Köpfe nach rechts und links. Auch der Besenwagen ist arbeitslos zurzeit. Es sind weit und breit keine Radfahrer zu sehen. Zwar werden von manchen Garagen Räder geputzt und gepflegt, aber keiner fährt. Also auch keiner aufzusammeln? Weit gefehlt. An der Ecke vom Marktplatz steht Ralle. Kippe im Mundwinkel und spielt mit dem Klappmesser. Wir haben schon öfter gehört, dass Ralle gute Storys hat aus seiner jetzt schon langen Karriere. Und er nimmt uns auch mit in die beginnende Cross-Saison. Hoffe nur, er sticht keinen ab. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und Rafa hat mittlerweile die Sitze imprägniert, jedem von uns eine Mütze angezogen und passt auf, dass wir uns nicht verkühlen. Dankeschön.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Gumo-Gemeinde, was habt ihr eigentlich für Routinen? Ich meine, irgendwelche eingefahrenen Abläufe haben wir doch alle, oder? Ich versuche mich zum Beispiel immer, bevor ich aufs Rad gehe, nochmal auf die Rolle zu quellen und meine Rippen ein bisschen breit zu machen, dass sie gleich gescheit beim Atmen mitmachen sollen. Gibt natürlich auch andere Routinen, wie erstmal ein Doppio hitten oder die Kippe am Waffelstand bei der RTF. Ihr merkt schon, diese Sache kann in verschiedene Richtungen driften. Eher nicht so gesund, neutral und gut für euren Körper. Was bei uns jetzt schon richtig lange fester Brauch ist, egal ob es aufs Rad geht oder nicht, ist, dass wir mit AG1 in den Tag starten. Und diese Routine hat sich sowas von bewährt. AG1 von Athletic Greens ist unsere und vielleicht auch deine Kick-Off-Veranstaltung für jeden neuen Tag. Ein Smoothie aus tausenden leckeren Pflanzen, den du dir morgens mit Wasser anmischst, der satt macht, fast keinen Zucker enthält, dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Und wo du im Sommer zum Beispiel noch ausgeschwitzte Salze auffüllst, zahlst du im Winter ins Immunsystemkonto ein. Das Ganze hilft, die Routine zu etablieren, die eher auf der gesunden Seite liegt. Wenn du eine Regelmäßigkeit gefunden hast, stärkt AG1 deine Abwehr gegen Stress aller Art, stärkt geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Du ernährst dich einfach umfassender, schlicht indem du morgens einen Drink äxst. Genial! Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt's auf athleticgreens.com/besenwagen kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D-Öl und 5 Travel Packs mit deinem AG1-Abo dazu. Und für Erstabonnenten gibt es das Ganze in der Willkommensbox mit einem Shaker und einer Aufbewahrungsdose. Nochmal, athleticgreens.com/besenwagen for the win. Ich dachte, ich streike heute und lasse euch die Einleitung sprechen, weil ihr alle kollektiv meinen Geburtstag vergessen habt gestern.
Das Witzige ist, gestern hattest du, Dominik Klemme, mein guter Freund Jonas und mein bester Freund Jonas alle zusammen Geburtstag. Und ich war halt überfordert und bei mir hat es halt nur gereicht, um einen zu gratulieren. Hiermit gratuliere ich dir, Bastian Marx, alles Gute nachträglich und Dominik Klemme, du hörst es ja erst ab Donnerstag oder vielleicht sogar noch später, dir auch alles Gute nachträglich und ich hoffe, du hast dich von deinen 40 Stunden, 30 Stunden Radfahren auf einer Skatebahn erholt.
Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass heute schon der 1. November ist. Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Also von mir auch nochmal alles Gute, Basti.
Grazie. Ich nehme es euch auch nicht übel, gar kein Problem. Mit 38 Jahren hat man genug Geburtstage erlebt Alter, langsam. Ja.
Ab einem gewissen Alter ist es doch egal, oder?
Ob man auf jeden Fall.
Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich möchte Bonus
doch,
haben.
Bis 30 sollte man das schon immer regelmäßig machen, aber danach ist auch so, ja.
Jetzt aber steht es wenigstens im Kalender, Andi? Also.
Bei mir? Wahrscheinlich.
Ja. Seid ohne Scheiß, wenn man sich bei Facebook abmeldet, kriegt man nicht mehr 120 Glückwünsche, sondern nur noch 10. So.
Das ist wie bei LinkedIn, wenn du irgendwas neu reinschreibst aber und dann so 100 so. Leute irgendwie schicken, Glückwunsch zur neuen Position.
Zum Jubiläum bei.
Zum Jubiläum, genau.
Friseursalon, flotte Schere.
Ja.
Ja, nee. Bald 40 und immer noch angezogen wie Berufsschule.
Genau, aber so muss das sein. Berufsschule, wisst ihr, wen ich am Wochenende getroffen habe?
Zähl.
Ich bin mit Miga Indurain Gravel gefahren.
Und jetzt musst du aber wissen, die Brücke zur Berufsschule bringen.
Ja, gibt's keine. Aber ich wollte es nutzen. Ich war ja am Wochenende in Rioja. wo man weiß, dass da sehr guter Wein herkommt. Und übrigens auch guter Weißwein, was ich nicht wusste. Mhm. Auf jeden Fall war da am Samstag von Aubea irgend so ein Gravel-Event, ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall einen Tag vorher bin ich mit Miga Indo rein, unbewusst zu so einem Wein, wie nennt man das, Weingut gefahren und habe mit ihm Wein getrunken, ohne es zu wissen. Mir ist es dann aufgefallen, als auf einmal dieser große, ältere
Mann dieser große Mann,
der also schon noch also einigermaßen fit, aber halt einen Tritt hatte der berghoch, das sah so elegant aus, da habe ich mir das mal genauer angeschaut, auf dem Rahmen geguckt, da stand erstmal Indo rein drauf. Und dann bin ich mal so kurz neben ihm gefahren und ja, okay, da kommt mir bekannt vor vom Gesicht her. Ja, auf jeden Fall bin ich mit ihm gegravelt, dann abends waren wir auch noch alle zusammen essen. Und das war so geil, Mann, da kamen halt andauernd irgendwelche Kinder an, die so Bilder haben wollten und so Autogramme. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das die Eltern waren, die hingeschickt haben, damit die Eltern Fotos machen konnten von dem Idol Indo rein. Aber das ging wirklich so im Minutentakt. Das war, als wenn da irgendwie so Wachsfigurenkabinett bist, und die ganze Zeit so Leute vorbeikommen, um Fotos zu machen.
Und, Wachsfigurenkabinett ist ein guter Vergleich auf jeden Fall.
genau. So,
wie Nicole Dance kurz, mit Britney Spears, hast du dich gefühlt.
Richtig. Hatte ich kurz so einen Star-Moment auf jeden Fall.
Geil.
Fand ich cool.
Richtig nice.
Und mit was für einem Rad ist der?
mit einem Aubea Gravelrad.
Cool.
Ja.
Weißt du, wen ich letzte Woche getroffen habe?
Nee, weißt du, wen ich noch getroffen habe?
Okay, du hast nochmal.
Also ich habe ganz viele getroffen. Da waren irgendwie, aus dem Basketball kommen ja auch ganz viele Ex-Profis und die waren alle da. Wer war immer Top 10 bei Grand Tours, aber man hat ihn nie gesehen? Der war auch da. Wer ist das? Baske.
Iban Mayo.
Kommen mehrere in Frage eigentlich.
Nee, Iban Mayo hat man vorher gesehen.
Hat man schon gesehen.
Es gibt genau einen. Der war immer Top 10, auch manchmal Top 5 und hast ihn eigentlich nie im Fernsehen gesehen. War immer vorher,
dass er.
Nee, Jaime Subelia. Und der sieht noch genauso fit aus wie früher. Es war krass, also war einfach. Da waren sogar die baskischen Mechaniker von den World Tour Teams waren da. Die man so kennt. So geil. Es waren wir alle da. War ganz geil.
Fährt irgendjemand von denen heute LKW?
Ich
glaube, Iban Mayo. Ist ja, man sowas gelesen, tatsächlich. Ey, ja gut, jetzt darf Andi noch sagen, wen er getroffen hat.
Ich war bei Eddie Merckx zu Hause.
Ja, okay, also gut. Das
Paul trifft Miguel in rein. Miguel? Okay. Miguel oder Miguel?
Ich bin deutsch, Miguel.
Ja, da gibt es einen Unterschied. Aber gut, ich war bei Eddie. Ja. Jetzt gar nicht, um ihn zu treffen, sondern eigentlich, um seinen Sohn zu treffen. Aber Eddie war auch da.
Und was sagt er?
Hat sich beschwert, dass sein neues Rad noch nicht fertig ist. Und dann haben wir eigentlich einen Kaffee getrunken und sonst hat er nicht so viel erzählt. Aber er hat auch auf jeden Fall Bock jetzt bei dem Wetter. Ich glaube, bei ihm im Ort, da waren es irgendwie 22 Grad oder so. Und er fährt jetzt gerade noch auf einem Eddie Merckx Fahrrad rum. Aber ich glaube, der kriegt jetzt bald ein neues.
Nice. Aber dass er noch fährt, also, auch ist geil.
Ja.
Also ich schon auch, wie alt ist er? 75?
Ja,
okay, ja, das ist schon
älter, ne?
78, glaube ich, oder so.
Ja. Aber den würde ich gerne mal treffen. Also,
hast du noch nie getroffen?
Yes, nee, alles, also bei Rad, das war wie, also es gibt so Persönlichkeiten, die hast du schon so oft gesehen, so Indurain war genauso. Ich war auf einmal erschrocken, als er vor mir stand. Und das war wirklich so ein Starstruck-Moment. Und ich glaube, bei Eddie Merckx habe ich das auch.
Mhm.
Du weißt ganz genau, wie der aussieht und auf einmal siehst du ihn reell vor dir. Ist so, ist so ein ganz anderes Feeling.
Ja, ich wollte ja hier nochmal anbringen und die Überleitung ist auf jeden Fall gut, weil die beiden könnt ihr demnächst auch zu Besenwagen Worldwide einladen, aber wir haben hier noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir eine neue Folge rausgebracht haben letzte Woche. Oder ist das schon zwei Wochen her wieder?
Nee. Ja, weiß nicht.
Ich glaube schon. Nee.
Ja.
Aber wir haben es noch nicht angeteasert. Ich meine, es sind ja nicht alle irgendwie Abonnenten oder auf Instagram und wir haben im weiblichen Bereich eine ähnliche Größe verhaftet, nämlich Marianne Voss, und ich finde immer noch witzig, wie dieses Interview gelaufen ist.
Ja, du hast dich auch das erste Mal dafür bedankt, dass mein Gast, also dass ein, in dem Fall ich ihm wieder dazu beigetragen habe, dass ein Gast dazu kam. Normalerweise trage ich ja nicht so viel dazu bei, aber du warst richtig sentimental, man hat das gemerkt.
Ja, ohne Scheiß. Es gibt, glaube ich, keine Podcasts mit Marianne Voss. Wir wissen vielleicht auch jetzt so ein bisschen warum, aber.
Ja. wo sich nicht entscheiden kann. Und,
unfassbar. Und sich nichts merkt, auch keine Erinnerung eigentlich an irgendwas hatte aus ihrer Karriere, so richtig.
Ja, genau, also unter dem Kontext ist es echt, es ist sehr interessant, sich diese Folge anzuhören und dann versteht man, warum sie alles macht, also auf jedem Fahrrad gefühlt. Ja. Aber einfach mal anhören, dann hört ihr die ganze Story und es ist wirklich interessant.
Sie kann sich, glaube ich, auf jeden Fall sehr gut auf das nächste Rennen konzentrieren.
Ja.
Auf den Rest nicht so.
Genau.
ich bekomme von jemandem, der im Rechtsbereich tätig ist, ich weiß nicht, ob er Anwalt ist oder was auch immer er macht, aber immer mal so ein bisschen Einschätzungen und Updates zum Israel-Premier-Tech-Fall und möglicher Klage. Und der hat sich jetzt so ein bisschen auch schlau gemacht, natürlich auch absichtlich, weil wir ja schon sagten, es muss ja irgendeinen Grund geben, irgendwas, was rechtlich nicht stimmt, wogegen man dann klagen könnte, wenn man jetzt absteigt.
Ja, und Gewalt, ne?
Genau, darauf stützt er nämlich seine Klage, so diese Covid-Situation, dass halt nicht alle Rennen fahrbar waren oder nicht alle Fahrer einsetzbar waren und auch, dass es nicht für alle Events, bei denen es Punkte zu vergeben gibt, die gleiche Zugänglichkeit gibt. Es gab unter anderem einen Fall von einem belgischen Rennveranstalter, der lustigerweise oder dummerweise auch sogar wirklich ein Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, dass er Israel nicht eingeladen hat und dafür Lotto, um Lotto im Abstiegskampf zu helfen. So, das ist auch ein Punkt anscheinend in seinem Klageverfahren. Und dann stehen die Chancen schon wieder gar nicht so schlecht, auf jeden Fall da.
Ja gut, aber dann wird das ganze Ding gekippt, oder?
Ja, man muss sehen, wie weit er damit kommt. Aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich.
Nee, es hört sich für mich sogar sehr plausibel an zum Teil, muss ich sagen.
Ich denke eher, dass man auf einen Vergleich rausgeht.
Ja, aber
wenn gut, ich mir das so logisch
wie soll der dann am Ende aussehen?
Ja, richtig.
Ja, eine finanzielle Entschädigung für Israel.
Ich glaube, der hat doch so viel Kohle.
Wer soll einfach bezahlen?
Ja, genau. Ey, der Typ ist ja Milliardär, der will einfach oben bleiben. Ich glaube, Kohle ist dem egal.
So, wir bleiben gespannt, aber es sind auf jeden Fall mal so greifbare Sachen jetzt. Die sind zwar irgendwie, klar sind die irgendwie klein im Vergleich zu dem, wie viele Punkte dann fehlen oder zu dem ganzen System und das ist irgendwie, aber es stimmt halt schon.
Er hat auf jeden Fall einen Punkt, ist ja nur interessant, wenn es durchkommt, was daraus die Folgen sind, so auch langfristig gesehen, aber das werden wir dann.
Ich meine, wir sind doch jetzt langsam an dem Zeitpunkt, wo das auch offiziell umgesetzt wird, oder?
Ja, klar.
Ich glaube, bis zum 16. oder so November läuft noch dieser Lizenzierungsprozess und danach werden eigentlich die Teams irgendwann im Dezember, glaube ich, bekannt gegeben. Also ja, ist gerade so die heiße Phase. Bis zur Bekanntgabe der World Tour Lizenzen sollte man da vielleicht mehr wissen.
Mhm. Weil wir auch gerade da ja auch bei Ungereimtheiten sind, gibt es eigentlich News aus der CAF-Saga?
Nichts, so, ne? Also da war
B&B-Hotel.
Genau, Pressekonferenz anberaumt, die dann aber wieder abgesagt wurde.
Ja, und da finde ich tatsächlich einen interessanten Punkt, weil da gab es das Gerücht mit Israel und heute gab es Movistar, was aber dementiert wurde direkt. Aber mit Israel, dass er anscheinend eventuell dahin geht. Keine Ahnung, wie das Gerücht zustande kam, aber irgendwie auch eigentlich eine gute Variante, weil an Geld wird es nicht liegen und sehr wahrscheinlich Startrecht dadurch, auch wenn man nicht World Tour ist, weil natürlich alle Kev dabei haben wollen, um diesen Rekord zu brechen.
Ist ja auch, also ist ja, passt ja die Faust aufs Auge für Kev. Und ich habe schon gesagt, als das Gerücht rauskam, ich habe auch Rick direkt geschrieben, so, Junge, wenn du jetzt bald letzter Mann von Kev wirst, ist ja geil.
Ja, was jetzt halt irgendwie dann something ist bei B&B, Andi, ich weiß nicht, ob du irgendwas gehört hast, das sieht nicht so rosig aus. Habt ihr einen Fahrer, der da hingeht?
Nee. Ich weiß auch nicht, was ich davon jetzt erzählen darf, was ich gehört habe. Es sind ja auch nur Gerüchte. Aber anscheinend war an der ganzen Story nicht so viel dran, wie es zu lesen war. Also
mit Amazon und so im Hintergrund Frankreich. Es war ja irgendwann eine Geschichte, Frankreich-Amazon.
Okay, da erzählst du mir jetzt auch schon wieder was Neues.
Mir auch. Hä? Das war doch sogar... Das war auch sogar in den Medien, dass Amazon Frankreich, dass die damit einsteigen. Warte mal. Doch, glaube ich, bin ziemlich sicher, dass es Amazon Frankreich war.
Kann sein, dass ich das nicht mitbekommen habe jetzt. Aber ja, da waren ja schon viele Unternehmen mit im Pool drin, die da irgendwie einsteigen sollten. Und ja, was davon jetzt wirklich Hand und Fuß hatte, das ist dann halt immer noch die andere Frage. Ne? Und anscheinend war da nicht so viel Handfestes dabei. Was natürlich jetzt ja im schlimmsten Fall für viele Beteiligte schlecht ausgehen könnte. Anscheinend ist da jetzt dann doch noch eine größere Lücke im Budget. Den Fahrern wurde zwar versichert, dass es für nächstes Jahr so weitergehen würde wie bisher, aber das schließt natürlich dann damit aus, dass ein Kevin dich nicht dahin gehen würde. Und ja, also Israel wäre dann letztendlich ja auch die letzte Option, ne, wo es noch irgendwie passen würde. Da hätte man auch noch eine Art, ja, letztendlich gibt es da auch schon einen bestehenden Sprinterzug. Die haben auf jeden Fall auch noch zusätzliche Fahrer jetzt außer Rick, die da Potenzial für hätten. Und ja, vor allem ja mit Rick auch einen der erfahrensten Anfahrer wahrscheinlich jetzt im Peloton mittlerweile. Wäre ein guter Fit auf jeden Fall. Letztendlich würde ich mich freuen, wenn Mark Cavendish nächstes Jahr irgendwo am Start steht. Alles andere wäre ein Desaster, so in meinen Augen. Ob er den Rekord jetzt bricht oder nicht. Aber wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für den Radsport, wenn er nächstes Jahr am Start stehen würde.
Ja.
Wer ist der Manager von Kev?
Das weiß man auch nicht so genau. Also da gab es auch verschiedene Gerüchte oder Nachrichten. Also er hat anscheinend mal kurze Zeit mit einer holländischen Agentur zusammengearbeitet, hat die Zusammenarbeit dann eigentlich wieder dementiert. Dann hieß es, sie arbeiten doch zusammen. Also
aber eigentlich hat er doch
weiß ich nicht, vielleicht macht das auch selbst. Ich habe keine Ahnung.
Aber eigentlich hat er doch so ein britisches, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also das ist ja.
Ich glaube, dass das Management,
diese eher Stars managen. Also da geht es, glaube ich, eher ja, so um Personal genau. Branding und sowas, ne? Genau.
Ja. Das ist so im kommerziellen Bereich, da wird ja, er, glaube ich, vertreten. Im Radsport selber kann ich mir vorstellen, dass er viele Deals selber gemacht hat. No idea, ehrlich gesagt.
Ja. Na gut. Genau, dann gab es ja letzte Woche die Bekanntgabe der Strecke für die Tour de France. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht im Detail drüber reden, aber auf jeden Fall.
Erzähl mir mal, weil ich habe gar nichts mit
okay. ehrlich
gesagt. Was muss ich wissen?
Also du musst eigentlich wissen, dass dass die Tour gerne der Giro wäre nächstes Jahr.
Okay. Berglastig.
Ja, genau. Also ich kann da jeden das Zeitmagazin.de empfehlen. Die haben das ziemlich gut aufgedröselt, wie immer. Auch so kurz Zusammenfassung. Aus der entnehme ich das jetzt übrigens auch gerade. Das war soweit meine Recherche. Auf jeden Fall 8 Flachetappen, 4 hügelige Etappen, 8 Bergetappen. 8 Bergetappen ist viel für eine Tour, ne? Also das hatten wir schon ganz lange nicht mehr, aber vielleicht sogar nie. 4 Bergankünfte, nur ein Zeitfahren mit 22 Kilometern und normal wieder 2 Ruhetage, wie sonst auch immer, 3400 Kilometer. Aber dass es nur 22 Kilometer Zeitfahren sind, finde ich krass. Konträr zu den 90 beim Giro oder so, oder? Wie viel waren es beim Giro?
Es ist ja 70. Keine Ahnung, auf jeden Fall deutlich mehr. Ja,
ja genau, also auf jeden Fall so eine krasse Summe.
Finde ich auch kacke, ganz ehrlich. Ja. 22 Kilometer Zeitfahren ist ja wie ein Prolog. Nee, Prolog ist nur bis 8, ne? Aber gab auf jeden Fall mal Eröffnungszeitfahren, die waren nicht viel weniger.
Ja, und dazu ist es auch mega schwer. Und dann, genau, die Route der Frauen hat eine Bergankunft auf dem Tourmalet oben. Und der letzte Tag ist ein Einzelzeitfahren, der letzte Tag ist in Po über 22 Kilometer und erste Etappe flach, dann Hilly, flach, flach, Mountain, Individual, Town Trail. Also sagen wir mal auch Alemik, oder? Also.
Klingt jetzt auf jeden Fall direkt danach.
Ja. Aber Tourmalet, 17 Kilometer, kam, wie lang der Berg ist, Bergankunft. Ich finde, da kann man ihr das Trikot auch direkt schon am Start geben und dann fahren wir noch die Plätze dahinter aus. Genau. finde ich interessant, bin ich gespannt. Auf jeden Fall bei der Tour, bei der Männer, mal gucken, wer sich da an den Start stellt. Kann echt dadurch, dass der Giro einen auf Tour macht und die Tour einen auf Giro, das so ein bisschen die Konstellation ändern, finde ich. Also könnte interessant werden.
Glaube ich nicht.
Nee.
Also. Naja, also für den Giro haben sich ja schon, also Evenepoel wird einen Giro fahren, dann Roglic habe ich jetzt irgendwie auch schon gehört. Ja, also
das, ja, aber so die Tour-Contender werden die gleichen bleiben, glaube ich. Außer, dass ich jetzt gelesen habe, Simon Yates will jetzt mal nicht auf den Giro gehen, sondern auf die Tour.
Ja gut, dann steigt er da halt nach zwei Wochen aus. Ja.
Aber ihm würde zumindest mal die Strecke entgegenkommen. Ja. Ich finde es krass, dass die eigentlich nur im südlichen Teil von Frankreich stattfindet. Also Start ist ja in Bilbao, glaube ich, ne? Oder
genau, ja, Bilbao, ja. Bilbao.
Fährt so einmal quer durch.
Dann geht es eigentlich, ne, direkt in die Pyrenäen. Also die erste Woche ist eigentlich so die Pyrenäenwoche.
Ja, so halb, ja.
Ja, gibt schon auch noch ein paar flache Etappen so, aber ja, sagen dann fährt man einfach quer rüber zu den Alpen, bleibt in den Alpen und dann gibt's einen Transfer letztendlich am Ende nochmal nach Paris. Aber das ist dann so die einzige Station, die im Norden von Frankreich stattfindet.
Ja, also ich sehe gerade die einzelnen Etappen im Profil vor mir und ich frage mich gerade, wo die 8 Flachetappen sind, um ehrlich zu sein. Also ist, glaube ich, wird viel Definitionssache sein, was eine Flachetappe ist. Aber ja, ich finde es wird, glaube ich, eine attraktivere Tour von der Streckenführung. Also Pogacar macht ja eh mal Radrennen wie ein Bekloppter, egal wie die Strecke ist und Wout van Aert und so, aber ich glaube, dass die Strecke dieses Jahr oder nächstes Jahr viel hergeben wird, so an Attraktion.
Ja, jetzt sitzt man hier im November, ne, und redet über die Tour.
Kann man sich noch nicht so ganz reinfühlen.
Ne? Ja, aber man ist auch schon trotzdem ein bisschen Vorfreude dabei.
Auf der anderen Seite sitzen jetzt schon irgendwo Leute zusammen und analysieren jeden Meter dieser Etappen und fahren die wahrscheinlich nächste Woche schon ab.
Ja. Und das Krasse ist ja auch, ich finde die Leute so krass.
Ich muss hier gerade an Grisha Niermann denken.
Ja. Ich habe das so ein bisschen über andere Podcasts mitbekommen, dass die Recherche, die betrieben wird, um herauszufinden, welche Etappen es sind, bevor die offiziell bekannt gegeben werden, ist ja, dass die rumgucken, wo die Hotels überall ausgebucht sind. Die hören Gerüchte und gucken dann in den Ortschaften, ob da Hotels verfügbar sind und rufen in den Hotels an. Und wenn da alle Hotels gebucht sind, dann ist man sich sehr sicher, dass dann da die Tour hinkommt. Das ist so geil.
Okay, wer betreibt diese Recherchen?
Ja, Magazine, also Online-Magazine, Newspaper und so, die machen das halt, um im Vorfeld quasi zu wissen, wo die Tour
hinkommt. Investigativjournalismus quasi.
Also,
investigativer Radsportjournalismus.
Wir können ja an der Stelle mal sagen, wir schreiben für nächstes Jahr eine Stelle aus, genau dafür. meldet euch.
Genau, die nur das macht. Nur Recherche.
Nur Recherche, nur Hotels anrufen.
Ja, genau.
In verschiedenen Ländern auch.
Ja, wir wollten der nächste zur Tour, aber wenn ich die News höre, dass alles schon ausgebucht ist, bevor es überhaupt bekannt gegeben wird, dann.
Da wird's schwierig.
Ja. Weil es ja gerade noch so warm ist, eine Überleitung. Weil es ja gerade noch so warm ist, dachten wir, wir hauen noch eine neue Auflage an Besenwagen-Trikots raus. Die ist dann. Hoffe ich mal, wenn ihr diesen Podcast hört, am Donnerstag um 17 Uhr auch schon geben wird. Wir sind sehr optimistisch.
Wenn nicht, auf jeden Fall in den folgenden Tagen da drauf. Und vor allem hauen wir die natürlich auch raus, weil die das letzte Mal so schnell weg waren und so begehrt waren und auch noch so oft nachgefragt wurden, dass wir das nochmal gemacht haben. Also greift zu. Und ich glaube, es gibt auch, wenn es nicht mehr ganz so warm ist, es gibt ein paar lange Sachen mehr diesmal, oder?
Ja. Ist die Frage, ob es überhaupt nochmal kalt wird hier.
Ja, stimmt.
Genau. Und falls es kalt wird, gibt es dann vielleicht Richtung Weihnachten auch noch eine Überraschung, wo sicherlich auch viele sehnsüchtig drauf warten und sich die Hände morgens warm zu halten.
Mhm. Einen gelben
krass, Paul.
Handwärmer.
Ein gelben Handwärmer, genau.
Richtig nice.
Ja, richtig nice. Aber auch da, ihr kennt uns ja mittlerweile, möchten wir nicht so viel versprechen, aber es ist eines, das die nicht gibt. Aber eventuell.
Ja, ich muss sagen, mich nervt dieses Wetter gerade so ein bisschen. Ne? Ich habe mir jetzt aus Australien quasi noch so komplette Winterklamotten bestellt, weil ich dachte, okay, wenn ich wiederkomme, ist es auf jeden Fall kalt und dann brauche ich die hier. Und jetzt bin ich einmal gefahren und habe nur geschwitzt, weil ich natürlich trotzdem die Klamotten fahren wollte.
Ja, hier also ist auch.
Jetzt nicht komplett Wintermontur, aber
Es ist halt ohne Sonne, es ist echt kalt und irgendwie auch so diesig bei uns, zumindest in Berlin. Aber es ist halt, wenn du fährst, schon sehr warm, weil es dann trotzdem 15 Grad hat. Es ist so, so unangenehmes Wetter einfach.
Viermal komplett verkackt letzte Woche. Dreimal zu dünn angezogen, richtig gefroren, weil viel höhere Temperaturen gemeldet waren. Und dann am nächsten Tag zum ersten Mal lang gefahren und da waren es dann 20 Grad und ich habe voll Salz geschwitzt.
Da kann ich wieder nur die Dreiviertelhose empfehlen bei solchen
Wetter. Ich wusste, dass du es jetzt sagst.
Bei solchen Wetterumständen.
Ich finde, ich bin mittlerweile, ich war ja früher so Verfechter von, also Beinling, ne, bis halt irgendwie in Sommer rein quasi, also bis wirklich irgendwann rausgelaufen ist, die Suppe schon fast. Mittlerweile bin ich aber so viel prozentual Hobbyfahrer, dass ich es scheiße finde, die überhaupt anzuziehen.
Einfach
also,
kurz.
Was ich meine? Ja, also dass ich finde, Knie gehen halt eh nicht. Und dann Beinlinge ist halt echt schon, wenn du, oh, das ist halt schon echt
Knielinge hart. Super bei mir, aber sind halt wie Beinlinge, weil Bein so kurz. Okay.
Ich weder noch, also ich ziehe nur noch kurze Hose, Dreiviertelhose oder lange Hose an. Diese ganzen Knielinge und Beinlinge habe ich einfach aussortiert. Weil es ist einfach auch super unbequem im Vergleich zu diesen Hosen.
Das stimmt schon.
Ich meine, okay, bist nicht ganz so funktionell, aber jetzt so eine Zipperhose, da gibt es ja auch, würde ich jetzt auch nicht tragen. So, wo du dann aus einer langen eine kurze Hose machen kannst oder umgekehrt.
Oh Gott.
Also das weiß man ja eigentlich schon, oder? Also kommst du hin mit der Klamotte oder nicht? Also ich.
Man merkt auf jeden Fall, dass du nicht so oft Rad fährst, Andi. Oder halt nur dann, wenn.
Also, doch.
Also ich stelle mir jetzt so eine Jack Wolfskin Dreiviertelhose mit so einem Zipper an dir vor. So mit so Taschen dran auch.
Ja, so dass man schön die Wade sieht, so, weißt ja. du?
So eine pelzige Wade.
Ja, genau.
Ganz kurze Socken und Salomon-Schuhe.
Du musst halt nur richtig timen, wann du losfährst. Das ist ja alles.
Bevor wir hier unseren Gast reinholen, weiß einer von euch schon, warum Ralle?
Naja, ich glaube, der Spitzname, der kommt sogar. Ich würde sogar fast sagen, von mir und Walzleben.
Oha.
Also müssen wir gleich nochmal verifizieren. Ich weiß auch nicht so richtig die Herleitung, aber es gab früher halt immer Jupp, das war Jupp Meisen, also Marcel Meisen, und Ralle. Und ich weiß nicht, ob wir Ralle erfunden haben quasi, ob von wem das kam, aber ich kenne den ja auch schon seitdem er Junior ist. Ich weiß nicht, welchen Jahrgang ist der? Der 88. ist schon ein paar Jahre jünger. Genau, und wir sind ja irgendwie zusammen groß geworden, also zumindest in diesem Querfeld-Ein-Bereich, so Junioren, ich war U23, eher Junior, so hoch, bei verschiedenen Weltcups viel rumgereist zusammen, von daher, wir kennen uns schon echt lange. Ja. Aber ich würde behaupten, dass es wäre natürlich hart, wenn er sagt, nee, das hat er schon seit seiner Kindheit.
Seit seiner Kindheit, seit dem Kindergarten heißt er Ralle.
Ja, genau.
Wir fragen ihn.
Wenn es ja kaum.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Emma. Zu unserer gemütlichen Fahrt heute passt das Thema Schlafen ja optimal. Vor ein paar Monaten war Emma schon mal zu Gast im Besenwagen und Paul war damals sehr gebeutelt von schlechtem Schlaf, weil seine Matratze eher einer Hängematte ähnelte. Und ich war auch gestresst, weil meine einfach zu weich war. Meanwhile können wir euch versichern, die Besenwagenfahrer sind nun erholter und ausgeschlafen. Ich möchte meine Emma-Matratze auf jeden Fall nicht mehr missen. Und gerade gibt es eine fette Rabattaktion bei Emma. Nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Topper und Betten sind noch bis zum 28.11. um bis zu 33% reduziert. Das lohnt sich doppelt, denn mehr im Geldbeutel übrig und richtig in guten Schlaf investiert. Wenn du dich für Emma-Produkte entscheidest, bedeutet das für dich kostenloser Versand, bis zu 100 Nächte risikofrei Probeschlafen, 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern, abnehmbare und waschbare Bezüge und das Ganze ist geeignet für alle Körper- und Schlaftypen. Andi, Paul und ich repräsentieren ja davon schon einige. Ich schlafe seit einem halben Jahr zum Beispiel auf der Emma 25 Hybrid. Das sind, wie der Name schon sagt, mehrere Materialien nach allen Regeln der Matratzenkunst so kombiniert, dass du mit mehr Energie in den Tag gehen kannst. Absolute Empfehlung von mir. Schau dir mal auf der Website die Matratze an und wenn du schon da bist, auf www.emma-matratze.de/emma-besenwagen bekommst du mit uns nochmal 5% auf die bereits bestehenden Rabatte. Der Code Emma Besenwagen gilt 3 Monate lang in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das alles findest du wie immer auch in unserer Folgenbeschreibung. Alrighty, schon kryptisch in der Einleitung, angeteasert, wo wir heute hinfahren. Wir machen Halt in Freiburg bei Sascha Weber. Und bevor wir jetzt irgendwas weiteres erklären, auch an dich die Frage, warum Ralle?
Schwere Frage. Der Fossi weiß das vielleicht. Ich weiß das gar nicht so genau. Ich glaube, es ging.
Ich habe recht.
Oder?
Also erzähl mal deine Variante. Also ich habe die Variante ist, dass es von mir kommt oder von Walse und mir. Aber auf jeden Fall in dem Kontext, dass wir unterwegs waren. Und ich glaube, wir hatten Jupp immer und Ralle war, glaube ich, wurde immer so rallig warst oder irgendwas oder so.
Nein,
nicht rallig, aber dass du immer so. Du warst ja auf jeden Fall sehr, du hattest sehr viel Energie, sagen wir mal so.
Ja, hyperaktiv meinst du wohl. Nein, aber ich glaube, damals kam doch die BDR-Einladung immer per Post, kannst dich erinnern.
Ja.
Und es gab einen Ralf Weber.
Stimmt.
Damals.
Genau, ja.
Und bei mir stand immer Ralf Weber, aber der war nicht, der echte
Stimmt.
Ralf Weber war damit nicht gemeint, aber der war halt beim BDR im System und immer bei den Cross World Cups stand Ralf Weber und damals gab's der Ralf Schumacher und der hatte da eine Schlagzeile von Porno Ralle, Formel 1 irgendwas und dann der Walzer, einer hat damit angefangen.
Ja,
und okay. Seitdem war ich dann der Ralle.
Okay, gut, dann ist es zumindest schon mal auf meinem Mist oder
Philipp
auf
meinem
Mist gewachsen. Du warst schuld, ja. Ja, jeder nennt mich Ralle, scheiße, ey.
Ja,
jeder.
Ich melde gerne noch Copyright an, also ab jetzt Vergütung an mich dann bitte.
Die Folge wird auch Ralf Weber heißen. Einladung an Ralf Weber.
Ja.
Der war auch aus dem Saarland, aber der war irgendwie Bahn oder Straße, keine Ahnung. Und beim Cross World Cup, du hast immer so einen Brief bekommen vom BDR, herzliche Einladung hier und da. Da stand so immer krass. Ralf Weber. Ja.
Das ist halt echt so geil, dass früher wirklich, und manchmal war es so, dass die Einladung kam, als du schon wieder zurück warst vom Rennen.
Also,
dass man quasi wusste, dass man hinfährt, aber die Einladung kam dann irgendwann später. Da stand immer das Gleiche drauf, immer sowas wie Pumpernickel mitnehmen.
Ja, stimmt.
Schwarz,
Müsli, Müsli, ja. Müsli.
Nee, da stand drauf, mitnehmen, Lizenz, Helm, Schwarzbrot, in Klammern Pumpernickel oder andersrum, Müsli. Also auf jeden
und
Fall immer.
Einwandfrei fahrendes Material oder so, genau. Irgendwie so, scheiß doch.
Ja.
Hat bei dir nie gepasst.
Ja, genau. So geil. Ja.
Nice. Ist schon mal
und Ersatzlaufräder stand auch dabei. Ersatzlaufräder. Ja. Geile Sache noch. Ja. Wurde irgendwann abgeschafft, kam dann eine E-Mail.
Ja.
Zum Oder gar nichts.
vielleicht kommt die auch nicht,
Jahr.
Ich weiß es nicht.
Irgendwann kam die Einladung auch einfach nicht mehr vom BDR.
Raus.
Stimmt schon, ja. Ja, ey, ich habe ja sonst immer so eine Einleitung und so eine Vorstellung für den Gast hier. Vielleicht kriegen wir das diesmal ein bisschen in so Medley hin, weil ich habe auf jeden Fall Voicemails von Heino, von Baum und von Egger zu dir.
Das gibt's ja nicht.
Das ist,
Also Basti, Infos zum Sascha. Ich war mit ihm auch im Team, über 2 Jahre. Also ist immer witzig mit dem Ralle. Und was mich am meisten begeistert hat, ist, dass der, wie du sagst, halt schon immer irgendwie dabei war und der kann dir über alle möglichen Leute eine Geschichte erzählen. Also der hat zwar jedem irgendeine Story und ist schon irgendwie voll beeindruckend, mit wem der früher alles auch so gefahren ist in seiner Generation. Ist auf jeden Fall ein lustiger Typ, sehr eigen und kriegt es irgendwie hin, so auf allen Hochzeiten zu tanzen. Also fährt Straße, Cross, Mountainbike, Marathon. Bei der WM ist er richtig stark gefahren auch. Also in der letzten Ausgabe von der Marathon-WM war mit mir auch dann in der Gruppe und hat sich da auch stark behauptet, also wirklich war mit einer der Stärksten in der Gruppe.
Ja, Spitzname Ralle ist ja schon mal die erste Hausnummer. Ich kenne Ralle halt vor allem vom Marathon-Racing und bin mit ihm zusammen mal Lothars Bike Giro gefahren. Und da hat er mich auf jeden Fall damals todesschwarz gefahren, auf der ersten Etappe, glaube ich. Und ich kam mit einem Hungerast des Todes dann ins Ziel und hatte, glaube ich, am letzten Berg nochmal schön 10 Minuten auf ihn verloren und er hat die Etappe damals gewonnen. War auf jeden Fall ein gelungener Einstieg für mich ins viertägige Etappenrennen. Danke im Rallye. Danke nochmal an der Stelle. Ciao.
Sascha ist für mich so eine kleine Wundertüte. Also die Wattzahlen, was er treten kann, ist eigentlich abnormal. Also der gehört eigentlich zu den besten Bergfahrern. Und schade, dass er nie die Chance bekommen hat oder das versucht hat, richtig auf der Straße zu gehen. Weil ich bin der Meinung, der wäre echt ein guter Rennfahrer geworden auf der Straße. Und ja, wir kennen uns ewig, wir trainieren. Der ist ein sehr guter Trainingskollege, weil ich meine, ich trainiere hart und lang und viel. Er ist eigentlich genauso, einfach wegen Marathon. Die trainieren, keine Ahnung, wie die Triathleten, einfach den ganzen Tag, ne? Und ja, Sascha ist echt ein sehr, sehr guter Kumpel, weil der ist immer... wenn ich irgendwas im Fahrrad habe, beispielsweise vorm Crossrennen, da geht die Schaltalge abgerissen, das ist nur eine Stunde vorm Rennen und dann nimmt er sich die Zeit, das nochmal zu reparieren, anstatt auf das Rennen sich zu konzentrieren und warm zu fahren, nur dass ich zum Beispiel am Start stehen kann, obwohl ich überhaupt gar keine Chance habe. Das ist halt sehr, sehr seriös. Er lebt 120% für den Sport. Alles ist organisiert bis auf den letzten Punkt. Wir fahren von einem Crossrennen zum nächsten fast durch die Nacht durch, dass wir ankommen können. Und ich würde gar nicht dran denken, irgendwie Essen zu haben oder irgendwas. Und dann auf einmal von hinten packt er die Reiskocher raus. Er hat ja vorm Losfahren hat er Reis mit Gemüse gemacht und dann noch Waffeln gebacken.
Ich hole trotzdem noch mal so ein bisschen aus, Sascha Weber, für mich auch nicht so richtig greifbar, immer da, aber ich hätte jetzt auch vorher nicht gewusst, an was ich dich festmachen soll. Du bist auf jeden Fall schon Cross halt, hast ja gerade schon gesagt, auf einem hohen Level gefahren, du bist Straße gefahren, Mountainbike-Marathon, definitiv eine Größe, auch gerade bei der kurz vergangenen WM sehr weit vorne reingefahren, wo Deutschland auch sehr, sehr gut vertreten war unter den ersten 10. Und warst schon mal zweiter Europameister Mountainbike-Marathon, warst im Cross deutscher Meister, zumindest U23 deutscher Meister,
ja.
Im Mountainbike-Marathon deutscher Meister gewesen. Du musst gleich selber mal so ein bisschen Stück für Stück Überblick geben, wo du dich selber siehst. Auf jeden Fall sehr viel Offroad-Erfahrung, auch Straßenerfahrung und alle kennen Ralle auf jeden Fall.
Ja, alle vielleicht nicht, aber ist schon richtig. 2015 bin ich Straße. Ich war nie wirklich wie Fossi oder Staufi ganz groß. Aber mir hat das Offroad immer gut gefallen. Nebenher schon ein paar Marathons gefahren. Und 2015, 16 habe ich mich dann komplett konzentriert auf die Langdistanz im Marathon. Das lag mir relativ gut und dann 2017 bin ich dann auch zu Rocky Mountain, zur kanadischen Firma gewechselt und dort hatte ich dann eigentlich meine Erfolge eingefangen, konzentriert auf die Marathonsaison, also wenig Straße, wenn hier und da mal ein kleines Straßenrennen und Cross hat dann irgendwann auch drunter gelitten, weil wie gesagt, wir fangen Ende Januar an und hören Ende Oktober auf mit einer Marathonsaison. Und da blieb dann irgendwann auch der Erfolg im Cross, sage ich mal, aus, weil einfach gar keine Möglichkeit mehr war. Man konnte sich eigentlich gar nicht mehr richtig vorbereiten und Cross wurde dann auch moderner und schneller und ja, alles professioneller. Gar nicht mehr so wie früher und dann hat man gleich wenig Chancen gehabt und dann, ja, im Fokus liegt der Marathon eigentlich seit 2017. Richtig.
Was jetzt gerade schon mal gesagt.
Hier und da fahre ich nochmal ein Crossrennen, aber wie gesagt, dann du hast keine Punkte, die
Die Marathonsaison geht bis Ende Oktober, die Cross fängt im September mittlerweile an, dann hängst du nur hinterher, hast keine Position mehr am Start, weil du schon 3 oder 4 World Cups vermisst hast. Und ja, jetzt die WM geht bis Februar oder ist im Februar. Ja, da hast du, da bist du schon 2 Stage Races auf dem Mountainbike gefahren. Das alles so zu kombinieren, ist gar nicht mehr so einfach. Das hat so ein bisschen nach Corona gekippt, weil dann kam irgendwie alles auf einmal und da konnte man gar nicht mehr switchen, die Disziplinen. Und seitdem pendelt sich das so ein, ja. Genau. Ja, seit 2017 fahre ich, sage ich mal, 90-95% nur Marathonrennen. Ja. XCO bin ich komplett talentfrei. Ist auch ein anderes Training, sag ich jetzt mal. Und die Langdistanz-Marathon, die taugt mir am besten, denke ich, ja. Und da habe ich auch die meisten Erfolge, wie schon gesagt. Vize-Europameister, jetzt 5. bei der WM, ganz knapp 20 Sekunden um den Weltmeistertitel verloren und deutscher Meister und hier und da mal World Series gewonnen. Und ein paar Marathon-Klassiker, genau, ja.
Für XCO, wer es nicht weiß, das ist Cross-Country, olympisch. Bist du auch zu leicht einfach, oder?
Nee, keine Ahnung, die Jungs sind ja auch alle übelst gezerrt. Aber gerade in Deutschland haben wir schon ein sehr hohes Level. Und ja, du musst dich so ein bisschen konzentrieren. Hier und da fährt natürlich mal ein Cross-Country-Fahrer einen Marathon mit. Jetzt zum Beispiel Sam Gaze ist jetzt Marathon-Weltmeister geworden. Aber wenn jetzt die ganz großen Rennen sind, ja, Marathon ist auch wie, ich sage jetzt mal ähnlich wie Gravel, große, ja, verschiedene Wettkämpfe. Es gibt mal die Alpenrennen, die Dolomiten und dann gibt es halt auch Rennen, die schnell und kurz sind, wo dann ein Cross-Country-Fahrer mehr Chancen hat oder halt auch wenig Termin hat und dann da mitfährt. Und die Jungs sind ja auch alle schnell. Also XCO, ja, keine Ahnung, das kostet zu viel Zeit und ganz anderes Training und da war ich nie gut. Also da komplett talentfrei.
Ja. Ja. Aber wo, holen wir mal ein bisschen aus, wo hat es denn mal angefangen? Du kommst aus dem Saarland und so der Fokus am Anfang lag ja, glaube ich, schon auf Cross und Straße. Ich denke mal, du bist im Team gefahren, wo du beides fahren konntest, was dann auch, glaube ich, in Luxemburg erstmal so ein bisschen beheimatet,
ja,
war.
Ja.
Und da, ja, eben dann Straßenrennen auch natürlich viel irgendwie Luxemburg-Rundfahrt beziehungsweise Flash de Sud bist du, glaube ich, jedes Jahr gefahren. Ja. Was dachtest du, als du so zum Radsport gekommen bist? Was war der ursprüngliche Plan?
Ich glaube, grundsätzlich damals war, ja, wir sind eigentlich nur Cross gefahren, oder? Also ich rede jetzt von uns, Meisen, ich, ja, wir konnten eigentlich nur Cross fahren. Wir waren komplett grottenschlecht auf der Straße und wir hatten damals, war das so reines Cross-Denken. Also ich mit Cross angefangen, Benelux-Region, Fossi auch, also wir sind nur Cross gefahren und ja, wenn die Cross-Saison rum war, ja, dann war Pause und dann haben wir mal bis Mai nichts gemacht. Und dann hat irgendwann der Weibel angerufen, hat gesagt, ja Jungs, jetzt Rheinland-Pfalz-Rundfahrt und ja, ja, wir haben erst 3-4 Mal trainiert. Ja, muss man trotzdem mitfahren. Und dann irgendwann wurde man dann auch erwachsener und professioneller. Und dann hat man doch zwischen Sommer und Winter, ja, zwei Saisonen gefahren. Also einmal Straße, nicht auf dem hohen Level, Kontinentallevel. Hier und da mal eine kleine Rundfahrt. Und dann, ja, wenn die ersten Crossrennen losgingen, war man parat eigentlich im Endeffekt, ja. Und das hat sich schon ein paar Jahre so hingezogen, genau. Immer mal wieder so im Sommer verbessert auf der Straße gefahren, aber grundsätzlich war es Augenmerk auf Cross gelegt, ganz lang, ja. Und wie gesagt, so dass du da wie jetzt die Profiteams hattest, oder das gab es damals nicht. Der Meisen und ich, wir hatten einen Touran oder wir hatten einmal ein Auto von ihm. Wo war das damals? Koda Inderland oder was? Fort Mondeo oder was? Wir hatten da 6 Räder drin und wir waren 4 Leute. Und dann noch Räder auf dem Dach und so sind wir zum Crossrennen gefahren. Kleines Zelt ausgepackt, Rolle warm gefahren und wir sind auch im World Cup Top 10 gefahren, Top 5. Das ging damals schon auch. Manchmal haben wir sogar untereinander Laufräder geswitcht und so. Fossi ja auch. Jetzt fährt der Junior ja schon mit besserem Material wie, wie die Profis. Also mittlerweile ist alles so ein bisschen professioneller und ja, die ganzen echten Crosser, außer jetzt die drei Topstars, die fahren ja nur Cross auch im Endeffekt. Die fahren natürlich auch im Sommer Straße, aber wenn du richtig Cross fahren willst, dann musst du eigentlich nur Cross fahren. Ja, denke ich.
Ja. Ja, diese Crossovers sind echt nicht mehr so richtig einfach. Ne? Also du hast natürlich aber durch Mathieu und Wout hast das Gefühl, das geht ja doch, aber das sind halt dann auch so Ausnahmetalente. Ne? Und ja. Irgendwann muss man sich da tatsächlich irgendwie entscheiden. Es gibt ja auch gerade Thibaut Nice, der Sohn von Sven Nice, der ja sowohl auf der Straße, ich glaube Vize-Europameister oder sogar Europameister?
Nee, der war sogar Europameister. Ja,
genau,
ja.
Europameister auf der Straße geworden ist, in U23 und jetzt auch gut fährt wieder im Cross, auch Weltcups gewinnt in der U23, aber auch der wird irgendwann, wenn er nicht so ein Ausnahmetalent ist wie Mathieu oder Wout, sich da auch entscheiden müssen, was er Vollzeit macht.
Ja. Vollzeit machen, dass ja die beiden auch nicht mehr, ne? Also
ja, jetzt aber,
so ganz
aber,
wenige Termine.
Genau, ja. Aber auch auf so einem krass hohen Niveau ist das halt schon, ich meine, klar, du hast ja Marianne Voss, aber das ist halt auch so ein Jahrhundert-Talent im Frauenradsport. Ne? Das findest du halt auch nicht so oft. Aber ja, stimmt schon.
Ich finde sowieso, bei den Frauen ist es eher, wenn du Superstar bist, wie jetzt Pauline oder was, oder? Mhm. Wenn du einfach stark bist, bist du stark. Das geht ja bei uns gar nicht. Also jetzt maximal die zwei Jungs da, oder drei, Pidcock, Wout und Mathieu, aber dass du jetzt da disziplinübergreifend richtig stark fährst, schwer.
Ja, wird bei den Frauen aber auch weniger, ne? Mhm. Jetzt, mit der Femke, die ja jetzt gerade irgendwie alles rasiert, die ist auch erst 19 und so. Aber die wird nächstes Jahr auch Straßenprofi bei Jumbo Visma. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge, aber es hat sich schon echt einiges geändert, ne? Seitdem wir da irgendwie unterwegs waren. Das ist schon krass, ne?
Ja, ey.
Stimmt wohl, ja.
Paul hat gar keinen Bock drauf, aber mit einem Grund, warum du, nachdem du schon sehr lange auf unserer Gästeliste stehst, heute hier gelandet bist, ist deine Reaktion auf den Speed Company Podcast die Woche, die mir geschickt wurde, die auch über als Mountainbiker, Marathon und Cross Country über Gravel reden und dann auch unsere Diskussion da so ein bisschen aufgenommen haben. Und von dir habe ich noch das Zitat im Kopf so: Gravel, das ist Ausdauerfahrt mit dem Crosser.
Also ich muss natürlich Stellung nehmen dazu, dass ich wenig Gravel-Erfahrung habe. Es gibt natürlich das reine Gravel oder das, was man aus Amerika kennt und dann das, was wir jetzt bei der WM erlebt haben. Was wir jetzt bei der WM erlebt haben, war natürlich, ich kam im Gravelrad, Gravel-Übersetzung, Gravel-Reifen. Naja, fehl am Platz, oder? Also Fossi war ja auch da. Für mich war das einfach, ja, so, ja, hätte auch mit dem Crossrad fahren können. Oder wie die Jungs gemacht haben, mit dem Straßenrad. Ist nichts anderes, was mir, so fahren ja Heino, ich, Jascha, so fahren wir manchmal 3-4 Stunden trainieren mit dem Rennrad. Also, das hatte da überhaupt nichts mit Gravel zu tun, würde ich jetzt sagen. Also, ich hatte eine andere Erwartung an Gravel. Ich weiß noch, ja, okay. 2000, ja,
also, keine Ahnung. Also ich glaube, wir können die ganze Sache hier abkürzen, weil das Thema hatten wir schon längst nicht.
Paul geht jetzt nach Hause.
Nein, ich bin ja schon zu Hause zum Glück, aber ich weiß ja, warum Basti das reinbringt. Aber ganz kurz nochmal irgendwie Kontext: Die UCI hat einfach keinen Plan, was sie da irgendwie machen, was sie vorhaben, weil eine Woche später bei einem UCI Gravel-Rennen musste man mindestens 36 mm Reifen fahren. Ja, das war vorausgesetzt, sonst durfte man nicht starten. Oder das Rad musste, also das musstest du haben und das Rad musste ein Gravelbike sein. Das musste offiziell als Gravelbike erhältlich sein im Laden und so deklariert. Und dass man diese Regeln bei der UCI-Weltmeisterschaft nicht anwendet, verstehe ich bis heute nicht. Ich finde, damit können wir das Thema abkürzen, weil das Gravelrennen übrigens rein auch von allen Wattwerten, ich bin auch europäische Gravelrennen gefahren, hat nichts mit einem Gravelrennen zu tun gehabt, weil das war einfach ein, hatten wir jetzt schon ganz oft, straßenähnliches Rennen ist auch in Ordnung. Ich finde, damit können wir das Ding jetzt aber auch einfach abreden. Wir treffen uns irgendwann mal alle zusammen bei einem schönen spanischen Gravelrennen. Ihr müsst gar nicht in die Staaten fliegen.
Ja, genau.
Und danach reden wir nochmal.
Da kommen wir ja jetzt wieder hin zum Marathon-Profi, wo ich ja sage, die Marathon-Profis könnten da eigentlich auch mal, also da könnte das doch klappen mit dem Disziplinenübergreifend, nee, oder? Bei so einem richtigen Gravelrennen.
Nee, weil der ist ja doppelt so lang. Marathon-Profi ist ja, wie lang ist es? 3 bis 4 Stunden, oder? Aber ich fahre ja auch nie 6, 7 Stunden
Gravel-Marathon. Ja, doch. Also die KBB-Etappe geht auch mal 6 Stunden, ne? Also ja, aber jetzt, wie lang wir ist fahren. WM? Ja, kommt auf die Strecke an, Fossi. Du kannst Strecke haben mit 5000 Höhenmeter, da brauchst du 6 Stunden für. Jetzt hatten wir 4,5 Stunden. Ja. Genau. Also so offiziell, also da gibt es keine Richtlinie, oder? Da gibt es von bis. Ich sage jetzt mal, das Kürzeste bei einer WM ist also 4 Stunden oder sowas. Ne? Und dann hast du so zum Beispiel solche World Juries oder so, da fährst du 6 Stunden. Kommt drauf an, wie weit vorne du bist. Du kannst auch 10 fahren.
War ja dieses Jahr, war ja dieses Jahr bei der WM in Dänemark bei euch, bei der Marathon-WM, auch so ein bisschen so wie jetzt so, also jetzt natürlich nicht so wie bei der Gravel-WM, aber es war halt auch quasi ein längeres Cross-Country-Rennen dann.
Ja, muss man schon, also es war definitiv kein reines Marathon, wie wir es in der Saison gewohnt sind, oder? Es waren ungefähr 1500 Höhenmeter auf 120 Kilometer. Mhm. Ja, das fahren wir normal an einem Anstieg oder anderthalb. Genau.
Was, ihr seid fast ein 30er Schnitter gefahren, oder, ne?
Genau, ja. Das war ein untypisches Rennen, wobei man muss sagen, viele hatten sich das leichter vorgestellt und dann, ja, also es war trotzdem brutal. Also wir sind schon geballert und musste halt auch können. Mountainbike-Marathon heißt ja nicht nur, dass es immer 4000 Höhenmeter sein muss und 5 Stunden Fahrzeit. Aber klar, so ein Gravel-Rennen ist natürlich viel länger. So ein reines Gravel-Rennen, keine Ahnung. Wenn man da Dirty Cancer oder so nimmt, das ist, ja, das ist mir nicht gewohnt. Aber wenn ich so ein Egger auf so ein Gravelrad setze, ja, rasiert der auch, glaube ich. Also bin ich mir sicher. Ja.
Okay, Themawechsel. Was sind denn deine besten Erinnerungen an Straßenrennen?
Die besten, keine Ahnung.
Alles scheiße gewesen.
Die besten Erinnerungen sind nicht zustande gekommen, weil eigentlich wären Sascha und ich mal Teamkollegen gewesen. Aber das Team hat es leider nicht geklappt. Hat es nicht geschafft, bestehen zu bleiben. Oder?
Hey, wo waren das?
In Rheinland-Pfalz.
Ah, stimmt. Ey, klar, ja, stimmt.
Her, ja. Also für 3 Monate waren wir Teamkollegen, bis wir das erste Rennen. Ein Rennen sind wir sogar noch gefahren. Also nicht wir beide zusammen, aber ist das Team noch gefahren. Und danach war Feierabend.
Danach hat der Laden zugemacht, oder? Stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja, stimmt. Nee, keine so super Erfahrung habe ich gar nicht auf der Straße. Ich bin hier und da mal ein paar kleine Rennen gefahren, kleine Rundfahrten, aber dass ich da jetzt groß erfolgreich war, das so.
Ja, muss ja nicht immer mit Erfolg verbunden sein. irgendeine lustige Story, irgendwelche Trottel, an die du gute Erinnerungen hast.
Ja, Straße war immer so ein bisschen langweilig.
Hast du das als Training genutzt dann immer? So, also, hast du gesagt, warst noch voll im Cross-Mindset?
Ja, man hat so ein bisschen versucht als Vorbereitung auf den Winter. Wie gesagt, damals war noch, als ich richtig Straße gefahren bin und Cross, da war das alles so ein bisschen Vorbereitung auf den Winter. Man hat immer irgendwie den Hauptaugenmerk auf Cross gehabt und hat dann versucht natürlich im Sommer über die Form aufzubauen für den Winter. Also wenn da mal ein Rennen nicht gut lief oder so, hat man sich keine Platte gemacht, weil einfach kein Erfolgsdruck da war auf der Straße.
Hast du mal im Besenwagen gesessen?
Nee. Doch! Nee. Ich war einmal am Motorradgang bei einer Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, weil ich eiskalt letzter. Aber das war's. Das war übrigens in so einem Jahr, wo dann die Cross-WM rum war, wir Meisen und ich irgendwann an Ostern dann gedacht haben, wir müssen mal anfangen zu trainieren. Und er kam dann zu mir und haben wir angefangen zu trainieren und eine Woche später musste man an Rheinland-Pfalz-Rundfahrt fahren. Beide Profis. Und wir waren komplett Turnschuhe im Feld. Also komplett abgehängt. Da kann ich mich erinnern dran. Ja. Genau.
Sehr gut. Genau. Ich habe noch das können wir auch gleich noch einspielen. Ich frage direkt mal weiter, Besenwagenfragen, weil Egger meinte so, eine erste Erinnerung, die ihm kommt zu dir, war Rothaus Bike Giro irgendwie erste Etappe von, ich glaube, 4 Etappen oder so, hast du ihn am Ende so schwarz gefahren, auf dem Weg ins Ziel, dass er den schlimmsten Hungerast seines Lebens hatte. Und das am ersten Tag vom 4-Etappen-Rennen. Also du hast, glaube ich, gewonnen und er ist dann Zweiter geworden oder so.
Ja, kann sein.
Aber das
ja.
Nur die Einleitung zur Frage, dein schlimmster Hungerast. Wer viel trainiert und 34 ist, hat auch mal einen Hungerast erlebt.
Ich hatte dieses Jahr, würde ich sagen, so ein richtig hässliches, also so einen Hungerast, so einen richtigen Hungerast im Rennen hatte ich kaum. Also hat sie schon mal, aber irgendwie Training gerettet. Aber dieses Jahr, Training geht auch. Nee, Training habe ich sowas nicht, da halte ich an der Tanke. Oder vorher, also da halte ich vorher an. Aber so richtige hässliche Hungerast hatte ich dieses Jahr beim Crorette. Das ist so ein, ja, so eine World Series, hat knapp 5000 Höhenmeter auf 130 Kilometer, glaube ich, morgens um 7 Uhr Start. Und es geht durchs Wallis in der Schweiz. Muss ja vorstellen, wenn du schon 4000 Höhenmeter hast und bist schon so ein bisschen angenockt und du musst auf jeden Fall noch 1000 hoch und die letzten 300 oder 400 Höhenmeter muss laufen, weil es auf 3200 Höhenmeter geht. Ja, da war ich unten als Dritter reingefahren, oben als Zehnter wieder raus. Also die sind am Lauf an mir vorbeigegangen, ich habe fast geheult. Also da ging nichts mehr. Das war das Schlimmste. Und danach kommt natürlich noch eine lange Abfahrt von 15 Kilometer, technisch schwer. Da war ich eigentlich nur noch froh, im Ziel zu sein. Da war gar nichts, also nichts mehr zu holen. Da war ich richtig grau. Aber das sind auch solche Marathons, die mir gar nicht wirklich... Alles, was über 4000 geht und länger wie 5 Stunden, da bin ich eigentlich schon wieder raus. Das taugt mir nicht so. Muss halt auch brutal nochmal anders trainieren. Ja.
Wie trainierst du denn eigentlich so? Ich sehe dich eigentlich immer, also alle meine Informationen über dein Training laufen eigentlich über die Instagram-Kanäle von den Straßenfahrern in Freiburg ab. Mhm. Also du bist ja schon oft auf dem Rennrad unterwegs. Ne? Also,
ja, das täuscht eigentlich. Es kommt immer echt auf die Jahreszeit an. Jetzt sind wir gerade wieder dran, fahren wir natürlich viel Straße oder ich bin das halt noch gewohnt, viel Straße zu trainieren. Es gibt Mountainbiker, die haben nicht mal so ein Straßenrad, die fahren alle 100% auf dem Mountainbike.
Baum fährt komplett.
Ich glaube, der Baum, oder?
Auf dem Mountainbike, aber auf der Straße.
Baum fährt nur Straße. Ja, groß, viel Straße. Und dann, wenn es aber auf die Wettkämpfe zugeht, ist auch viel, viel Bike dabei. Oder jetzt oder im Frühjahr zum Beispiel 2 Monate Südafrika, da fährst du fast nur Bike. Und das, ja, jetzt auf die WM-Vorbereitung zum Beispiel hatte ich wirklich 6-7 Wochen gar kein Straßenrad angefasst. Da bin ich auch alles auf dem Bike gefahren. Einfach auch wegen der Position und ja, weil wir wussten, die WM wird schnell und da hat man halt nochmal so ein bisschen anders trainiert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Sommer solche 20, 30 Minuten Intervalle fahren, ja, das fährst du halt auch mal gerne auf der Straße, weil ich sag jetzt mal 5 Stunden mit dem Bike ist schon nochmal ein anderes Rollen und Treten als mit dem Rennrad und ich fahre eigentlich schon gern auch auf dem Rennrad trainieren. Aber es kommt wirklich immer auf den Zeitpunkt an. Es gibt Phasen, da fährst du 5, 6, 7 Wochen kein Straßenrad, weil du echt nur von Wettkampf zu Wettkampf und dann sitzt du einfach nur auf dem Bike. Genau. Ja, und die Intervalle fahre ich meistens auf dem Straßenrad.
Ja. Ja. Genau. Du warst ja jetzt quasi immer Individualsportler, ja? Du warst ja zwar schon immer in Teams drin, aber eigentlich hast du ja immer so dein Ding gemacht, auch so über mehrere Disziplinen. Hast du dann immer mit einem Trainer gearbeitet oder war das immer anders oder trainierst du dich selbst oder wie machst du das?
Nein, das war das war immer ein Trainer, genau. Klar, hier und da hat er natürlich, wenn ich jetzt sage, das war halt ein Marathontrainer, der viele Marathonfahrer hat, der hat natürlich wenig Ahnung gehabt von Cross, oder? Der musste sich dann da auch erstmal reinarbeiten, aber ich sage jetzt mal, grundsätzlich hast du dann irgendwann den Plan rausgehabt, was du ungefähr machen musst, ist kein Hexenwerk im Endeffekt, aber ich hatte da lang, ich glaube 4 Jahre lang einen Trainer, der alles gemacht hat und im Endeffekt war immer alles bei uns abgestimmt auf Marathon, also auch die Cross-Saison haben wir so ein bisschen mitgenommen als Vorbereitung auf die Marathon-Saison und Ja, auch da hat sich das alles so ein bisschen modernisiert. Die Rennen werden auch viel, viel aggressiver gefahren und viel schneller gefahren als, sage ich jetzt mal, vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren war so ein reiner Marathonfahrer, ja, der hat jetzt keine Chance mehr. Man sieht so ein bisschen, es wird immer mehr, immer jünger und immer explosiver auch. Auch bei einem Marathon, wo 4000 Höhenmeter hat, fahren wir los wie bei einem XCO-Rennen. Ich habe da, jetzt haben wir deutsche Meisterschaft gehabt, fahren natürlich auch XCO-Fahrer mit. Ich hatte nachher 3,41 NP auf 4 Stunden. Ja. Ich habe 61,5 Kilo gehabt da. Also war auch nur Rambazamba bei so einem Rennen. Das ist immer so ein bisschen geschuldet im Kurs. Wenn du weißt, da kommen 3 lange Anstiege, kannst du eigentlich deinen Rhythmus fahren. Aber wenn man immer wieder so Ziehharmonika-Anstiege hat, dann musst du eigentlich in der Gruppe dabei sein und dann wird es halt aggressiv. Aber da musste man, ich musste dieses Jahr, ich hatte zwischendrin Probleme gehabt, da mitzukommen. Also gerade beim Rothaus Bike Giro, wo der Ecker angesprochen hat, da hatte ich enorme Probleme, weil die Etappen waren relativ kurz dieses Jahr, also um die 2 Stunden, 2,5. Und die wurden halt von A bis Z Vollgas durchgefahren und ich war im Endeffekt nach 30 Minuten immer abgehängt. Und hatte da keine Chance. Und nach dem Knick, also nach der Phase, habe ich zur WM hin nochmal komplettes Training umgestellt, um nochmal von den langen Anstiegen wegzugehen und dann auf die Spritzigkeit zurückzukommen. Das hat dann auch gut funktioniert, denke ich. Ja.
Was ist denn ein guter Marathon zum Einsteigen? Wenn jetzt hier, wir hören ja hauptsächlich Straßendullis zu, der eine oder andere hat bestimmt ein Mountainbike sich mal zugelegt irgendwann oder macht das noch? Klingt für mich auch gut, so Mountainbike-Marathon. Aber gibt ja schwerere technisch und gibt leichtere. Wo fange ich an?
Ja, genau. Also in Deutschland kannst du eigentlich jeden Marathon fahren. Ich würde jetzt so als Einsteiger. Nein, das geht schon. Also so Singen-Bike-Marathon, so als Einsteiger, da fährst du, ja, ich sag 0 Kilometer Trail und alles Asphalt, Wiese, Schotter. Da könntest du auch mit dem Gravelrad fahren.
Das klingt gut.
Da war ja dann Gravel-WM und dann dachte ich mir, okay, wenn ich nächstes Jahr, mache ich halt auf das Gravelrad gerade der Lenker und dann fahre ich in Singen mit der Übersetzung, da hänge ich die ja alle ab, weil die kommen ja gar nicht hinterher, weil da ist, da dachte ich mir das so, ja, das wäre noch ein geiles Rad, weil da brauchst du keinen Federweg oder irgendwas, da kannst du auch mit dem Gravelrad fahren, gerade der Lenker drauf. Ich weiß nur nicht, ob das erlaubt ist. Weil da war, wie Fossi schon sagt, bei der WM. Wie Fossi schon gesagt hat, ich war überrascht, dass es keine Diffusion gab von Gravel. Also auch Mindestbreite und UCI Gravelrad und sowas. Da war ich überrascht, dass es da einfach, dass du da antanzen konntest mit was du wolltest. Weil gerade auch im Cross oder auf der Straße und Mountainbike, wir haben einfach Regeln. Gerade was das Rad und die Reifen angeht. Und da war ich echt überrascht.
Was sind Mountainbike die Regeln bei den Reifen?
Ich glaube, der schmalste Reifen, den du fahren kannst, ist 1,9. Weiß nicht, wie viel, okay. Wie das ist. Also normal fahren wir so zwischen 2 und 2,3, 2,4 breite Reifen. Und 1,9 ist Limit. Und ich glaube, 50er Lenker musst du haben oder sowas. Das ist Minimum.
Ja. 50er Lenker ist ja dann schon fixi.
Ja, ja, fährt keiner mehr, aber vor 5, 6, die sind halt auch nicht modern, die Regeln. Aber ich glaube, das ist so, das, genau, ansonsten hat es auch keine Regel. Und Rahmen, Gabel musste immer das Gleiche. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt auf das Gravelrad, wo ich habe von Trek, einen gerade Lenker drauf mache, 45er Reife, und ich fetze da mit einem 44, 46er Ketteplatten Singen. Das ist so ein Marathon, den kannst du echt fetzen. Ja, oder hat da keiner eine Chance.
Aber müsst ihr gabeln? Also müsst ihr eine Federgabel vorne fahren?
Das ist keine Pflicht. Nee. Natürlich, okay. Du hast keine, wenn eine Abfahrt drin ist und da ist keine Federgabel drin, hast du keine Chance. Fährst entweder defekt oder. Aber gerade ein Singen oder. Ja, viele andere gibt es eigentlich nicht. Normal brauchst du immer Federgabel. Mittlerweile werden die Rennen, die wir fahren, brauchst du, also 80-90% brauchst du Full Suspension mittlerweile. Kommst du mit dem Hardtail schon nicht mehr weit. Genau.
Aber gibt es bei euch, also im Straßenradsport gerade gibt es ja immer so ein paar absurde Regeln, die glaube ich für euch auch gelten, so wie irgendwie Sockenhöhe und so ein Scheiß. Aber gibt es bei euch eine Regel im Mountainbike, die du so komplett nicht nachvollziehen kannst oder absurd findest? oder gar nichts?
Naja, es gibt doch so Aero-Regeln bestimmt. Es gibt doch bestimmt so ein paar Mountainbike-Marathonfahrer, das kriege ich ja selber mit, die schon so überlegen, wie kriegen sie Aero-Positionen auf dem Mountainbike hin. Mit irgendwelchen,
hey, die Jungs von Eggerbaum oder was?
Ja, auch
die
so habe ich jetzt gehört. Thorsten bei Canyon, die haben auch schon, immer schon rum überlegt und irgendwelche Grip-Tapes oben auf die Gabelenden draufgebaut, dass man sich da festhalten mehr, konnte,
ne?
Und sowas.
Das darf man aber nicht mehr, ne? An der Gabel festhalten, das geht nicht mehr, oder?
Ah, nein, nein, das ist verboten.
Ey,
das
ist zu Recht, aber auch.
Schon mal ganz kurz, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist ja richtig genial, aber gleichzeitig so unglaublich bescheuert eigentlich auch.
Ja, damit, das Ding ist, damals hat der Sauser, Christoph Sauser von Specialized damit angefangen, weil die sind eine Upside-Down-Federgabel gefahren. Die war von unten hochgefedert und nicht von oben runter, weil wenn du jetzt die Gabel und dann sind die Finger ab, Junge. Also das ist sowieso verboten und dann eher auf Lenker aufliegen. Aber das, also ganz ehrlich, bis auf, dass du jetzt so eine Überführungsetappe bei der Cape Epic hast, wo du jetzt mal 100 Kilometer in die eine Richtung auf so einem Schotterweg fährst, hey, das hast du einfach aktuell gar nicht mehr, dass du da irgendwie, was willst du in der Aero? Im Trail geht nichts Aero. Und in der Abfahrt, ja, wir fahren viel Dropper-Pose jetzt. Du bist schon deutlich schneller. Die Rennen werden wirklich echt aggressiver. Aber wenn du jetzt durch die Alpen fährst, ah ja, dann fährst du 4000 Höhenmeter, fährst du hoch und runter. Ja, da ist nichts mit Aero. Da musst du berghoch und ja, ob du da jetzt viel rausholen kannst mit Aero, wirklich, es kommt echt aufs Rennen an. Aber
ja. Ja, außerdem bei diesem Gabel,
so der.
Bei diesem Gabeltrick hätten die Cannondale-Fahrer auch total verloren.
Ja, einseitig. Auf einer Seite festhalten. Ja. Aber da wir jetzt gerade bei Technik sind, verwendest du viel Zeit auf so Luftdruck, Testen, Federgabeln, Einstellungen und das ganze Gedöns? Oder hast du da so dein Standard-Setup, oder sagen wir 3 bis 4 Einstellungen, die eigentlich immer funktionieren?
Ja. Ja. Ja, man hat so ein Standard-Setup, oder? Das Problem ist bei uns ganz oft, wir haben früh Start, dann ist noch kalt und 2 Stunden später ist halt 30 Grad oder so und da verändert das so ein bisschen den Luftdruck im Reifen und auch halt auch im Suspension vom Rad. Gerade bei der Cape Epic, sage ich jetzt mal, haben wir das jeden Tag gehabt, dass du startest mit 1,3 Bar im Reif und nachher hast du 1,9 drin. Musst du natürlich auch aufpassen, gerade wenn du 5 Stunden fährst, wie du dann nach 5 Stunden in die Abfahrt gehst oder die Kurven anfährst, weil, wie gesagt, dann ist der Reifen prall gefüllt mit Luft und du fährst halt ganz anders. Aber klar, wir haben so, also ich habe so ein Standard-Setup, was beim Marathon immer gut funktioniert. Hier und da spielt man ein bisschen mit der Luft, aber gar nicht so viel. Also ich bin eher so der. Also ich wiege die Reifen alle ab zum Beispiel im Vorfeld und die leichteren Reifen fliegen bei mir alle raus. Also ich fahre eher der Reifen, der schwerer ist als der leichtere, einfach aus dem Grund, weil ich keinen Defekt fahren will. Umso weniger Defekt, umso weniger Zeit verlierst du. Klar, so ein leichter Reifen rollt leichter.
Ja, das kann.
Ist natürlich aber auch schneller kaputt.
Das,
ne?
Muss man vielleicht also auch mal.
Du wiegst jetzt das gleiche Modell quasi,
ja,
vom Reifen.
Ja.
Und
ja,
da gibt's
du hast, halt da, du hast da zwischen 60, 80, 90 Gramm teilweise.
Krass.
Ja, ja.
Krass. Und 90 Gramm ist 90 Gramm weniger Protection, ne?
Ja.
Aber was auch krass ist, dass ich mit dem Luftdruck, ich habe das bei den, gerade in Europa haben wir das nicht so, diese ganz krassen Temperaturunterschiede. Aber in den USA habe ich es auch ganz oft, dass du morgens halt, wenn wir auch um 6 oder 7 Start haben, halt, ne, ich fahre nicht so wenig Luftdruck, aber irgendwas mit irgendwie 2,2. Du musst immer eigentlich daran denken, oder du musst den idealen Luftdruck am Tag vorher in der Hitze dir eigentlich raussuchen. Und also so mache ich es zumindest meistens, damit du dann nicht am Ende irgendwie ein Problem hast. So, das ist halt so, das ist so krass, wenn du nämlich morgens trainieren fährst und dann den Luftdruck auch am nächsten Tag wieder nimmst, dann hast du ein Problem am Ende, weil dann fährst du mit einem richtig prallen Reifen durch die Gegend. Das ist echt eine kleine Wissenschaft für sich so.
Ja. Ja, bei uns kommen noch, zur Hitze kommt noch manchmal der Höhenunterschied, oder? Wir starten, sage ich jetzt mal, auf 900.000 Meter und wir fahren aber hoch auf 3.000. Hast du auch Höhenunterschied. Das ist auch andere Fahrgefühle im Reifen nachher. Und das verändert auch wiederum Die Suspension, also die Luft, den Luftdruck im Dämpfer und Gabel. Da musst du alles so ein bisschen mit einkalkulieren. Aber ja, du, wir fahren so viel Rennen, da hast du irgendwann so einen Standard, der immer funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel Cape Epic, Südafrika, da bin ich, glaube ich, 2 Zentimeter mehr Federweg gefahren, weil einfach alles so ein bisschen, ja, es war mehr mit der Hitze, die Gabel hat mehr gearbeitet, die Abfahrten waren härter, du warst länger eigentlich im Trail unterwegs, das sind wir hier gar nicht gewohnt, also da hinten fährst du 5-6 Stunden im Trail manchmal, da brauchst du einfach mehr Federweg zum Beispiel.
Aber ist es da eine andere Gabel oder kannst du an der Gabel den Federweg auch einstellen?
Naja,
anderes Modell dann.
Du brauchst das gleiche Modell, aber mehr Federweg. Also einfach ein neuer Schaft drin, ja. Wird dann umgebaut vom Mechaniker.
So für die Mountainbike-Idioten. Ich muss mir jetzt auch ein Mountainbike aufbauen, weil ich nächste 2 Rennen fahre, wo ich Mountainbike brauche. Und ich baue mal mit Hardtail auf. So jetzt für mich, Dulli.
Kannst du jetzt zu Hause bleiben?
Nee, das ist ja, das eine ist Leadville, 100, da fährst du eh nur geradeaus, also das kriege ich noch auf die Reihe.
Okay.
Also Ralle, so ein bisschen Radfahren kann ich ja, ne? Und dann noch was anderes, kann ich noch nicht sagen. Und genau, dann würde mich jetzt interessieren, was ist mittlerweile Standard? Früher war 100 mm, oder? Ist es mittlerweile mehr oder ist das immer noch 100 mm?
Das schwankt gerade aktuell. Also bei uns ist natürlich immer diese Sparte. Wir versuchen natürlich immer noch, das Rad so leicht wie möglich zu machen, weil wir fahren mit dem 4, 5, 6 Stunden, oder? Wir schleppen das 4000 Meter, 3000 Meter den Berg hoch. Und Cross-Country wird mittlerweile mehr Standard 120, 120, weil die einfach, die fahren gebaute Strecken, oder? Da sind Sprünge drin, da ist einfach alles, die fahren eine Stunde 20, da ist das alles überschaubar. Bei uns, auf mein Gewicht, auf mein Fahrverhalten ist eigentlich 100 Federweg Standard. Und für dich vielleicht, also wer Hardtail fährt, braucht eh keine 120er Gabel, weil dann kannst du, wo willst du denn hin mit dem Hardtail? Nein. Dann bricht vorher der Rahmen durch.
Okay.
Also Standard 100 und Scott und Specialized und so, die bauen jetzt mittlerweile 120. Ich glaube, wir auch. Also kannst, aber bei uns ist zum Beispiel so eine Sache, oder wir haben hinten nur 60 mm Federweg und was willst du denn dann vorne mit der 120er? Das ist dann auch wiederum total bescheuert. Also so vorne 100 und hinten 100 ist, glaube ich, für Marathongrad ja das Ideale, denke ich. Ja.
Ich habe übrigens
mehr brauchst du nicht. Also wir fahren keine, du musst immer überlegen, so ein Marathon ist, das außer jetzt eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, dahinter kommen halt auch noch mal 1000 bis 5000 Hobbys. Und die Strecke muss ja auch für die fahrbar sein. Also es gibt natürlich den einen oder anderen kranken Marathon, wo du dann sagst, puh, wie kommen die jetzt eigentlich da runter? Aber im Großen und Ganzen ist so ein Marathon alles so, ja, da ist keine gefährliche Abfahrt drin, wo jetzt keiner schafft. Und dann, sobald das ist, brauchst du auch keine 120er Federgabel im Endeffekt.
Ja,
genau.
Ich hätte eine Anschlussfrage. Also die eigentlich kein Anschluss ist, aber ich baue mir jetzt gerade selber eine Überleitung. Wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen?
Boah. Wie machst du das mit den Reifen, mit dem Luftdruck und wie bist du zum Radsport gekommen?
Okay. Ja, bei mir zu Hause ist St. Wendel Radverein, oder? Und dann war die Weltmeisterschaft oder World Cup. Du bist Cup,
eigentlich aus Saarbrücken. Cyclocross? Ist das richtig?
St. Wendel, ja, Saarbrücken, ja, genau.
Genau, okay.
Aber wo die Wellen war, Fossi.
Ja, ich weiß, du bist ja, ich weiß ja, die erste St. Wendel WM, da war ich ja noch in Junior, das heißt, du bist die noch nicht gefahren, aber dann die nächste WM, du bist ja Vollzelter. Also mich wundert, dass noch keine Straße nach dir benannt wurde und auch noch keine Bronzefigur oder irgendein Denkmal aufgestellt wurde. Für Ralle Weber.
Ja, Ralle Weber. Ja, stimmt. Also da habe ich angefangen in St. Wendel, dann im Verein. Und natürlich total geflasht von der Cross-WM. Und deshalb auch mit Cross angefangen. Und so schlecht waren wir ja damals nicht, ne? Also im Verhältnis, wenn ich jetzt schaue, wer ist jetzt der beste Crosser als der Meisen, oder? Und danach, immer noch, ja. Ich kann dir keinen zweiten, ja, immer noch, keine Ahnung. Also ich kann dir keinen zweiten nennen. Ich weiß nicht mal, wer letztes Jahr Zweiter bei der DM wurde. Weiß ich echt nicht. Also außer Marcel, das ist schon schade. Und damals war das alles noch so ein bisschen, wir waren da schon, ich muss sagen, Walze, du, Meisen, ich, ja, wir waren ja über 10 Jahre lang die geilsten Crosser in Deutschland. War einfach so. Aber wir haben das auch, ja, wir, also ich würde schon sagen, gut, Walzer hat ja eh den Schritt gemacht da nach Belgien, aber auch wir haben immer wieder versucht, uns mit der ganz Gute zu messen. Und wir waren ja trotzdem gut. Wir waren ja auch Top 5 in der WM, U23 und so Dinger. Top 10 sogar bei der Elite. Du auch, oder?
Fast. Ich bin dann heulend ausgestiegen. Fast. Aber ja.
Ach so.
Das ist eine andere Geschichte.
Das hat mich damals geflasht und das war schon geil, oder? Also, und dann kam natürlich, wie gesagt, mit dem Walze einer, der da das alles nochmal hochgeschraubt hat, auch das Niveau in Deutschland hochgeschraubt hat. Und da wolltest du einfach auch ein Teil davon sein. Und du warst dann auch bereit, richtig hart zu trainieren. Und wenn es scheiße lief, hast du härter trainiert. So die Einstellung von damals, das, ich würde sagen, das fehlt heutzutage im kompletten Crosssport in Deutschland. Aber wir waren schon auch bereit, uns richtig in die Fresse zu hauen am Sonntag. Ich meine, die sind vielleicht auch bereit dafür, aber die sind vielleicht nicht bereit dafür zu trainieren. So habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, gut, ich glaube, das ist halt, da hören wir uns schon fast an wie alte Männer, aber ich glaube, was uns, also zumindest was ich mittlerweile mitbekomme, ein bisschen unterscheidet zu der jetzigen Generation, das hört sich jetzt richtig alt an, ist aber der Unterschied, dass wir, wie du es vorhin schon beschrieben hast, ihr mit einem Charano, womit auch immer, und Walz und ich halt mit einem VW Crafter, der 120 Höchstgeschwindigkeit hatte, während der Autofahrt Sitzposition wechselnd mit Kopfhörern auf, weil kein Radio ging und so laut im Auto, halt nach Belgien gefahren sind, ne, 8-9 Stunden. Dann Radrennen, Rad am Abend selber geputzt für den Weltcup am nächsten Tag, dann Weltcup gefahren und dann abends wieder nach Hause und dann trotzdem irgendwie ums Podium und so. Ich glaube, das ist halt so von dem, was man investiert hat und investieren musste, um da an den Start zu stehen, glaube ich, ein anderes Level. Ich glaube, das macht zum Teil wirklich einen Unterschied. Bei euch war es ja auch genauso. Ihr musstet ja auch viel selbst investieren.
Wäre das heute noch genauso, also wäre genauso wenig Support da im Cross-Bereich und liegt es vielleicht daran, dass
die Erwartungshaltung
ein bisschen fehlt?
Naja, ich glaube, dass der da ist, dass die Erwartungshaltung mittlerweile ist, also dass das, was die Sportler von Partnern, von Leuten im Umfeld erwarten, dass es größer ist als damals und dass man diese Eigeninitiative nicht mehr so richtig hat. Also für uns war es halt, wie gesagt, das war auch nicht geil, ne, nur mit einem Rad hinzufahren oder irgendwie nur einen Satz als Satzlaufräder und dann irgendwie zum Teil Räder tauschen untereinander. Aber das ist natürlich ein anderes Commitment, wenn du weißt, du musst da irgendwie auch gut fahren, um besseres Material vielleicht auch zu bekommen und den Schritt in ein richtiges Team zu schaffen. Und wenn du jetzt halt schon anfängst mit eigentlich dem besten Material und der nächste Schritt ist dann eigentlich schon fast Profi sein, weil dazwischen kommt nichts mehr, war das bei uns halt noch ganz, ganz viele Zwischenschritte, auf die wir hinarbeiten mussten. Und ich sag nicht, dass das alles gut war, und das ist jetzt, dass die keinen Bock haben, die Kids, aber ich glaube, wir hatten es einen Ticken schwerer, hatten wir es vielleicht. Obwohl ich nicht sagen möchte, dass jetzt der BDR die Jungs da und die Mädels irgendwie mit Support überschüttet. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert, was das angeht.
Das stimmt, aber wir waren halt auch richtig bereit, um den Kampf anzugehen, oder? Wir wollten einfach, heutzutage ist es, irgendwann kam die Generation U23, für die war es ja nachher wichtiger, irgendwie deutscher Meister zu werden und bester Deutscher im World Cup. Mir war das damals scheißegal. Ey, ich hatte den Walzleben, ich hatte den Meisen, ey, du warst da. Für uns war das nachher scheißegal, wer vorne war. Pfingsten war noch da, genau. Für uns war nachher, ey, wenn du geil gefahren bist, dann war das geil für dich. So, ob dann jetzt nachher ein oder zwei Deutsche vor dir waren, das war uns Latte damals. Wenn du performt hast, warst du eher auch vorne. Das war unser Ding. Aber hey, du kannst ja, die fahren da Material, Junge. Die fahren da mit dem Camper vor, mit dem Bus vor als Junior. U23, die haben noch nie irgendeine Rennen gewonnen. Oder irgendwo vorne. Ich meine, einer muss Letzter werden, klar. Aber mit dem Aufwand, was die Jungs da betreiben, ist das schon. Ja, wir hatten es deutlich schwerer, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Und wir waren aber einfach bereit, wie du gesagt hast, wir haben, der Walze ist in, wo waren das? In Sedam. Ich war Junior und der Walze war U23, der ist nachher meinen Laufräder gefahren. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Dass da einer,
das hatten wir aber oft, ne? Das hatten wir oft, dass wir Laufräder getauscht haben.
Einer hat guten Laufräder mitgebracht. Nein.
Ich war Junior. Ich war Frauen damals noch Junior, sowas, oder? Ja, und Fossi Walze und ich weiß noch, wie oft seid ihr meine Cosmic Carbon gefahren, Junge, im Cross. Ich kann mich da schon noch dran erinnern. Walze bei der WM. Das war, und der wurde dann nachher, was war der nachher? Fünfter? Sechster? Dritter? Also, wir waren richtig gut.
Waren schon andere Zeiten, sagen wir mal so. Aber die vollkommen alte weiße Männer nennen, würde ich sagen. Das Gespräch passt da gerade ganz gut rein.
Ihr beiden alten Männer noch ein paar Vorschläge, was im Crosssport jetzt hier mal, oder wie man den Crosssport vielleicht ein bisschen mehr fördern könnte in Deutschland?
Gut, gleich haben die es nicht, auch vom BDR-Seiten, aber das hatten wir damals auch nicht. Also es war für uns auch genauso wie jetzt auch. Wir mussten selber schauen, dass wir aufs Rennen kommen. Und ich würde schon sagen, dass sie jetzt bessere Bedingungen haben als wir damals.
Wer ist denn der Nachwuchs?
Ich weiß noch,
irgendwann im Winter können wir die mal einladen. Warst du
mit dem Zug zur Europameisterschaft, Fossi? Mit dem Zug?
Ich weiß noch, also jetzt fangen wir halt richtig an, alte Kamellen rauszuholen, aber es gab irgendwann mal eine Europameisterschaft oder einen Weltcup irgendwo in Frankreich, so richtig, also wirklich so Atlantik.
Porsche Chateau. Britannien.
Und das ist für dich nicht ganz so weit, aber auch schon weit und für uns richtig weit. Und da weiß ich noch, wie meine Mutter damals zusammen mit einem Bekannten aus Berlin losgefahren ist, mit irgendeinem Auto, um uns dann irgendwo auf dem halben Weg abzuholen. In der Nacht- und Nebelaktion und also so wirklich auch mit dem Zug dann zu Radrennen und so. Also es war wirklich schon grenzwertig zum Teil. Und man muss sagen, dass auf jeden Fall jetzt ist einfach, ne, du hast jetzt in Deutschland mit, ich glaube, Heizomat heißen sie mittlerweile, dieses UCI Cyclocross-Team, wo auch Philipp Walzle mittlerweile sportlicher Leiter ist oder ja, ist auf jeden Fall eine Organisation mit vertreten. Und die Rahmenbedingungen sind da und auch Sponsoren sind da und so, aber du brauchst natürlich Talent. Also man muss natürlich auch sagen, dass wir schon auch talentiert waren. Also wir waren alle im Cross irgendwann Weltklasse in irgendeinem Altersbereich. Und Walze und Jupp nachher auch Weltklasse weiter bei der Elite. Und das fehlt natürlich auch so ein bisschen. Ne? Also das ist ja nicht nur die Einstellung, dass wir mehr wollten oder mehr gegeben haben, sondern aber ich glaube auch, dass gerade es so ein bisschen an Talenten fehlt. Du hast so einen Tom Lindner, der vielleicht das Talent hat, aber nicht so richtig stabil ist. Und sonst muss man natürlich irgendwie auch sagen, dass auch nicht so viel da ist. Sie gehen halt früher alle auf die Straße. Das war bei uns damals auch noch einfacher, das zu mixen. Das geht mittlerweile ja auch immer weniger. Und sobald du dich halt auf den BDR verlässt, bist du halt auch verlassen. Kann man den BDR einen Vorwurf machen? Weiß ich nicht. Man hat da halt nicht viel Geld. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, Heizomat fängt da gerade an, ein bisschen was aufzubauen, auch mit Philipp. Der hat Ahnung, der hat den Drive, aber das wird jetzt schon noch ein paar Jahre dauern.
Du brauchst auch die Fahrer, genau. Ja. Das stimmt schon,
ja.
BDR hat keine Kohle, also wenn du, die wollen die halt nicht ausgeben, das ist es. Also die haben schon irgendwie die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine Diskussion damals, da war ich dann schon Elite, mit Patrick Moster. Da ist der Straßenkater. Wir hatten die WM in, ich glaube, nochmal in St. Wendel oder irgendwo. Wo waren die noch? War die nochmal irgendwo in Deutschland?
Die waren in St. Wendel, ja.
Und dann nochmal in Bremen oder sowas. Nee,
das war ein Weltcup.
Oder Europameister. World Cup. Ja, auf jeden Fall. Da ist der Straßenkater, ist nach Mallorca ins Trainingslager und ich habe da eine Diskussion mit Moster gehabt. Mit Patrick. Jetzt dürfen wir ja Patrick sagen. Damals war es ja Moster. Da habe ich gesagt, warum nimmst du nicht aus jeder Altersklasse die zwei besten Fahrer mal mit ins Trainingslager? Ja, haben wir keine Kohle für. Ja, die sind da 10, 12 Tage auf Mallorca. Da kostet das scheiß Hotelzimmer 30 Euro oder was? Da war keine Kohle dafür, die mitzunehmen. Ich weiß doch, der Weibel hat das immer irgendwie hinbekommen, dass wir da auf Mallorca trainiert haben, wenn mal scheiß Wetter war irgendwann. Und das stört halt so ein bisschen. Da ist einfach kein Bock. Das ist einfach alles. Wir hatten jetzt die Marathon-Weltmeisterschaft. Andreas Seewald ist viel, also der war Titelverteidiger in Dänemark. Mhm. Der wurde letztes Jahr in Italien Weltmeister und wir hatten, ich glaube, 6 in der ersten 11 aus Deutschland. Mhm. Und Seewald wurde Vize-Weltmeister wieder. Es war keiner vom BDR da. Keiner der die Nummer abholt oder irgendwas gemacht hat. Kein Turnschuh. Also
warum nimmt man es so?
Irgendwie. Ja, kein, die waren alle in Australien. Dafür ist ja die Kohle da. Der Flug nach Australien ist ja so günstig.
Aber
alle Funktionäre waren in Australien. Und du musst überlegen, wir hatten 6 Deutsche in der ersten Elf und der Seewald war Titelverteidiger und wurde nochmal Zweiter, also auch Medaillekandidat. Nummer 1 in der Weltrangliste. Es war ja vorhersehbar. Ich glaube, wir sind mit 5 Fahrer in der Top 10 in der Weltrangliste im Marathon. Und da kommt keiner zustande, weil, ja, keine Kohle da. Okay, verstehe ich. Aber einer von Frankfurt hoch 4 Stunden nach Dänemark müsste man schon hinkriegen. Die haben halt keinen Bock da drauf. Alles, was nicht olympisch ist, haben die keinen Bock. Das ist ja leider so. Und so ist da halt auch die Cross-Situation in Deutschland. Ich glaube, da ist der Rusa ist da Bundestrainer oder war Bundestrainer. Der war schon immer motiviert, aber er sagt, meine Hände sind gebunden und für das, was die Jungs dann auch verdienen, die fahren am Sonntagabend wieder heim und denken sich dann auch, ja, ist mir doch egal, ob die da überleben oder nicht, die Jungs. Denke ich. Ich sehe das jetzt, der Luxemburger, der Champi Drucker, ihr kennt den, oder? Der ist jetzt Nationaltrainer in Luxemburg. Ich meine, Luxemburg hat auch keine Kohle für Gravel. Die waren jetzt bei der Gravel-WM, 6 Fahrer, wurde alles vom Verband bezahlt, schön mit Trikots und alles drum und dran, Bus darunter, Champi war vor Ort. Ja, das gab es ja bei uns auch wieder nicht.
Ja gut, aber man muss natürlich sagen, dass Champi auch Bock hat, ne? Und die, also die haben halt einen anderen Ansatz, da ist Frank Schleck, Champi und so, die haben, also die dürfen halt auch einfach machen. So, das ist halt beim BR nicht der Fall. Aber, um nochmal kurz alte Kamellen rauszuholen, ich hoffe, wir haben noch Zeit, wir reden schon ganz schön lange, aber du warst ja früher auch immer mit, weil du von Van Weibel gesprochen hast, auch immer mit am Flugplatz oder in Hockenheim. Warst du da auch mal mit?
Ja.
Ey, das
ja,
war,
klar, Junge.
Das so rückblickend sind das Zeiten, da könntest du Filme drüber drehen, wie wir mit Peter Weibel durch Rheinland, ist das Rheinland-Pfalz?
Ja, ja, ist Rheinland-Pfalz. Rheinland,
genau, durch die Wälder gefahren sind, irgendwie Peter Weibel auf seinem Crossrad mit Kantis, der hat ja so einen dicken Bauch gehabt, dass der nicht an die Bremshebel anfassen konnte. Also kaum. Das heißt, der ist breitbeinig, Hände am Oberlenker, mit uns durch den Wald gefahren, einfach nur so eine Kappe oben drauf und hat dann immer gesagt, Bub, jetzt biegt er mal hier rechts rein, dann mussten wir so einen Single-Trail fahren und er ist dann weiter auf dem Hauptfeldweg und dann sind wir mal wieder raufgekommen und ist dann wieder mal weiter mit uns drinnen gefahren oder Motortraining auf dem Hockenheimring und so.
Das war so geil, Alter.
Ja,
bist du dann nicht auf die Gosch gegangen? Das warst doch du, oder?
Ja, ja, ja. Das ist halt...
Ich glaube, du bist beim Motortraining auf die Gosch.
Ja, ja. Das war
ja, aber da war noch, aber unabhängig
das war eine geile
davon,
Zeit. Das hat schon Spaß gemacht.
Ja, es war eine geile Zeit. Es hat Spaß gemacht und es war immer einer da, der auch motiviert war, um uns weiterzubringen, oder? Der hat ja schon auch immer den Plan gehabt, okay, Jungs, das und das müsst ihr machen, sonst wird es nichts. Und heutzutage, ja, wie gesagt, den Jungs ist ja wichtiger, ob du ist am Rad ist, als ob die jetzt da hart trainieren gehen im Cross. So sehe ich das seit, oder wer. Bester Deutscher, jawohl, 38. im World Cup. Ja, da freuen die sich. Aber bester Deutscher. Ja, bei uns war früher Platz 38 im World Cup, Alter. Keine Ahnung, wer das war, aber wir waren das nicht. Wir waren Top 10, ey. Keine Ahnung. Und so war das, fand ich. Und ja, ist halt ein bisschen schade jetzt mit dem Cross, aber vielleicht kommt noch mal was. Ja, Frau, ich weiß mal nicht, wer deutsche Crossmeisterin ist. Ganz ehrlich.
Das fällt mir gerade auch nicht ein. Ich weiß ja U23.
Ja, genau.
Aber ich weiß nicht, wer Elite weiß jetzt gerade auch nicht, muss ich gestehen.
Null Plan. Ne? Gäbe es den Meißen, dann wüsste ich auch nicht, wer deutscher Meister ist. Ne? Also, wenn es die Juppie nicht gäbe, den gibt es doch. Der ist doch der letzte Mann, Junge. Der muss jetzt.
Da muss ich dann mal sagen, vielleicht, wenn du die Karriere beendet hast, neue Job.
Ja, das wird's nie, aber das soll kein Geld. Wer soll ihn denn bezahlen?
Das ist das. Das ich sage ja, für das, was die Jungs verdienen, sind die halt auch nicht motiviert. Ist ja wie, also keine Ahnung, also ich habe keinen Plan, was so ein Bundestrainer verdient. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es in der Vergangenheit schon einige machen wollten, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen Plan hatten, aber nicht für die Kohle.
Mhm.
Wenn ich jetzt weiß, was so ein Champi verdient als Bundestrainer in Luxemburg, ja, der lacht ja die Deutsche aus, da will ja keiner Bundestrainer sein. Da gehen ja die Deutschen, gehen ja nach ins Ausland zu trainieren. Also das ist so, wenn, ja, wie gesagt, und dann ist auch halt das Engagement vom Mindestlohn, Bundestrainer Mindestlohn, der fährt Sonntagabend wieder nach Hause und sagt sich, oh, Wochenende in Frankreich verbracht. Ja, aber das ist keine Motivation.
Ja. Früher war alles besser.
Früher war alles besser. Ja, früher musst du einfach nur Rad fahren. Du hast da keine Platte gemacht, denke ich.
Ja. Bei den
Frauen, also ich bin gar nicht so...
Elisabeth Brandau, Deutsche Meisterin.
Ah, ja. Ah, okay, gut, das kann man schon mal wissen, aber die fährt ja auch eher Mountainbike, ja. Das ist halt.
Hat die nicht aufgehört?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, sie schwanger gerade?
Nee, keine Ahnung, aber stimmt, so die Brandau war relativ gut im Cross. Die war da 8. oder 9. in Ostende bei der WM vor 2 Jahren.
Ja.
Da kann ich mich dran erinnern.
Ich glaube, das können wir mal abbinden und dann irgendwann nochmal so eine Alternrunde machen mit Weise dir. Mir und dann nochmal die
Ross-Folge.
Jupp noch.
Hey, okay, aber dann holen wir auch noch einen Jungen rein, der euch ein bisschen Kontra geben kann von heute.
Nee, die schreien dann, die beschweren sich dann im Nachhinein nur.
Basti, da können wir eine Woche Urlaub machen, dann gibt es hier Marcel Meisen und Philipp Weiß.
Ja, aber wird auch eine gute Folge, glaube ich.
Ja, klar. Aber welcher Junge nimmst du denn da rein? Wer ist ein deutscher Meister U23? Weiß das jemand?
Ja, keine Ahnung. Nee. Ich kenne nur Jasper Palke.
Da ist der Pascal Tömke, ist deutscher U23 Meister. Der Tom Lindner ist da gar nicht gefahren.
Nee, der war krank dieses Jahr.
Der wäre Titelverteidiger gewesen.
Ja.
Aha, okay.
Ja, okay, ich glaube, wir können es abbinden, oder? Weil sonst.
Ist ja, gut, egal. Ey, komm, lass noch Zukunftsfrage stellen. Was für ein Ziel hast du noch offen in deiner Karriere jetzt?
Ja, dieses Jahr war es auf jeden Fall so, dass eine Medaille bei der WM mein Ziel war, oder? Ich hatte schon eine bei der Europameisterschaft. Jetzt gehe ich das Ganze nächstes Jahr nochmal an. Die ist in Glasgow. Also denke, dass. Es soll ungefähr 3000 Höhenmeter sein, natürlich keine langen Anstiege, sondern eher solche kurzen. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt dieses Jahr bei der WM. Ich denke, dass ich das fürs nächste Jahr anpeile, so eine Medaille bei der WM zu holen. Weil, wie gesagt, dieses Jahr war es wirklich ganz knapp auf 20 Sekunden um den Titel mitgefahren. Da war alles drin. Nächstes Jahr, wenn jetzt, sage ich jetzt mal, 1000 Höhenmeter bei der WM mehr gewesen wäre, da hätte Sam Gaze halt nicht gewonnen, André Jassen wäre nicht Dritter geworden, da wäre halt alles wieder so ein bisschen offener gewesen für uns. Und ich denke, gerade nächstes Jahr, weil die WM am gleichen Wochenende ist wie die XCO-WM, weil alles ja in Glasgow ist, fahren wir halt ein reines Marathonrennen, also kein XCO-Fahrer dabei, und dann ist halt alles so ein bisschen unser Ding. Genau, und da ist so mein Ziel auf jeden Fall, meine Medaille nochmal mitzuholen.
Ja, dann kann sich der Baum auch wieder 3 Wochen in Andorra einschließen. Schön.
Ja, Baum war auch knapp dran. Aber bei ihm war zum Beispiel auch so eine Sache, wir sind dieses Jahr die WM gefahren. Ist egal, wer von uns nachher vorne ist. Mhm. Hauptsache, wir hängen die Dänen noch ab, die bei uns in der Gruppe waren. Mhm. Also das fand ich auch wieder so ein geiles WM-Rennen, was wir gefahren sind. Wo der eigene Platz nach hinten gestellt war, um die anderen abzuhängen, die Däne zum Beispiel in dem Fall.
Aber ich glaube, das brauchst du, bin ich auch fertig, ich glaube, das brauchst du wirklich auch innerhalb einer Nation, dieses innere irgendwie Konkurrenten sein, aber dann am Ende so halt das Maximale auch dann eventuell gemeinsam rausholen, weißt du, also diesen also dieser Gedanke.
Aber das hast du nicht bei jedem, jedem, weil jeder ist irgendwie so ein Factory-Team.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber das finde ich, siehst du ganz oft. So, das, also gerade Mountainbike, Cross, Gravel ja auch, Straße weniger, ist ja Individualsport, selbst wenn du als Mannschaft startest. Ja? Und das finde ich, merkt man dann schon, so, wenn dann so ein Drive da ist, dass jeder einfach, jeder will gewinnen, und es ist egal, ob man bester Deutscher ist, sondern man will einfach gewinnen. So.
Genau.
Und
ja.
Das ist halt dann so. Das ist echt nochmal eine andere Dynamik, und das hört sich beim Mountainbike jetzt auch gerade so an.
Ja, das war bei uns so, also Baumecker, ich hatten ungefähr so das gleiche Ziel, und zwar das alles andere egal. Hier und da hast du natürlich einen Deutscher, der dann nur hinten drauf gelegen hat, aber der Drive war in die richtige Richtung, und für die Zukunft ist da auf jeden Fall was zu holen, ja. Gerade was bei uns angeht, so in Deutschland. Da freue ich mich eigentlich schon wieder auf nächstes Jahr.
Ja, und dann hoffe ich übrigens auch, dass nächstes Jahr Egger, Baum, du und wer auch noch immer alle bei der Gravel WM am Start stehen. So, das erwarte ich eigentlich.
Ja, das wäre
wo sind die denn? Wo ist die denn?
Die ist noch wieder auf dem Kurs. Da. Ja, die ist wieder auf
dem gleichen.
Ja, soweit ich weiß schon, aber da machen wir keine Ahnung, was wir machen Mannschaftszeitfahren, da machen wir die ersten Abfahrten, müssen wir richtig bomben. Quasi.
Dann komme ich ja wieder mit einem anderen Rad, oder? Mit einem Domain oder so. Straßenrad.
Ja, wir werden sie, vielleicht müssen wir es bis dahin regeln, aber
Buhn, Andi
wollte noch was reinhauen.
Ja, klar, also jetzt haben wir hier mit Sascha jemanden, der so in allen Disziplinen mal unterwegs war, dann so ein interdisziplinäres, nee, kann man das sagen? Nee,
ne? Ja, ja, doch.
Also Multidisziplin-Fahrer-Bingo. Ja, hast du den Besenwagen schon mal gehört im Podcast? Nee, ne?
Nee.
Also wir machen hier so, wir haben hier so ein paar Fragen, die wir eigentlich fast allen Gästen stellen und eine da ist halt so, mit welchem Fahrer bist du am liebsten zusammengefahren? Muss jetzt kein Teamkollege gewesen sein, sondern irgendwie, den du im Laufe deiner Karriere, mit dem du unterwegs warst, egal welche Disziplin.
Ja, Heino eigentlich. Ich mach so ziemlich viel mit Heino. Heino und Jascha, beide. Aber mit dem Heino mache ich am meisten, ja. Genau.
Und wer hat dich am meisten genervt?
Auf dem Rad?
Ja.
Das ist eine harte Frage, Alter. Fällt mir spontan keiner ein.
Hast du einen Herzfeind?
Nee. Genervt hat mich am meisten der Jupp, ey. Der gewinnt immer, der hat so, ich glaube, ich war bei der deutschen Meisterschaft 12-mal Zweiter. Und immer hat entweder hat der Walzleben gewonnen oder der scheiß Jupp, Alter. Einer von den zwei hat mich gezickt. Also, das hat mich schon genervt irgendwann. Aber der nervt mich nicht so. Also, ey, Juppi, alles gut, ne? Aber da war ich schon ein oder zweimal voll genervt von dem, ja, bei einer DM.
Das war halt auch geil.
Aber auch da...
Man wusste es einfach schon vorher, wer gewinnt und wer zweiter. Also man wusste zumindest mal, wenn Jupp gewinnt, wer zweiter wird.
Also. Ja, wie gesagt, ey, und das ist ein Marathon. Ich war bestimmt jetzt auch schon 4 oder 5 Mal auf dem Podium, dass ich nicht gewonnen habe. Auch ein Marathon, also ewige Zweite irgendwo. Aber muss auch erstmal da sein. Ne?
Es gibt viele, die ewigen gar nicht zum Podium kommen. Ne? Also die ewigen Zweiten sind die beliebtesten Indoor, so das ist halt. Also,
aber wenn man überlegt, das muss halt mal überlegen, wenn es kein Walze gegeben hätte oder ein Jupp, ja, da wäre ich da jetzt auch 12-mal deutscher Meister gewesen, im Cross. Warst du mal Cross-Deutscher Meister? Auch nicht, oder?
Bei Junioren einmal und sonst gab es halt, Alter, auch immer die gleichen Probleme, die du auch hattest, hatte ich auch. Also,
ja, Pfingsten noch?
Ja,
das stimmt halt, schon. Ja.
Wir waren halt echt eine beschissene goldene Generation und wir beide waren auch richtig gut, aber die anderen waren halt zum Teil einfach noch besser. Das ist halt echt einfach scheiße.
Ich war dreimal Top 6 bei der Weltmeisterschaft, aber kein deutscher Meister. Also das ist krass. Also im Cross halt, ne? Damals war dann Walzleben, der wurde Weltmeister, Pfingsten wurde Vizeweltmeister, ich war Fünfter, ja, sorry,
stimmt,
Alter.
Stimmt, da warst du als Deutscher nur Fünfter. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja, das ist halt.
Ja, und Juppi war Neunter.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Wenn jetzt der beste U23-Fahrer Neunter wird, ja, da ist ja der neue King hier in Deutschland. Wir können ja so Challenge machen, ich kann ja die Deutsche, wo ist die Deutsche dieses Jahr,
in
weißt
München.
Du das?
In München.
Das ist gar nicht so weit von mir. Ich könnte ja mitfahren, vielleicht werde ich Zweiter.
Ah ja, nee.
Mach auf jeden Fall.
Ey, Ralle, fahr mit. Also ich kann leider nicht vorbeikommen, aber ich werde auf jeden Fall ein Huni auf dich, wenn du fährst.
Okay, auf Platz 2.
Ja,
auf Platz 2. Lässig. Muss man nur abchecken, wie das mit der Startaufstellung geht, aber...
Ja,
Challenge angenommen. DM in München fahre ich. Vielleicht werde ich Zweiter. Ja.
Gut.
Dritter zählt auch noch. Dritter ist auch noch geil. Also, Podium.
Ja. Okay.
Probiere ich.
Alright. Dann kommen wir langsam zum Ende hier. Danke für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Danke für die Einladung.
Erstmal Besenwagen für dich. Hallo.
Ja.
Premiere. Nice.
Stimmt. War der Heino nicht auch schon mal bei euch, oder?
Ja, kannst du dir mal anhören.
Die Folge muss ich mir noch anhören, ja.
Baum und Necker waren da. Alban Lacata war schon da, also
wirklich, ja, Alban?
Ja, ja. Ey, hast du ein bisschen was Offroad-mäßiges zu hören hier noch?
Hast du es noch nie gehört?
Karl Platt war schon da.
Nee, Alter. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mal reingehört. Ich glaube, beim Ecker am Baum hattet ihr die nach der Kebepik drin, oder?
Ja, direkt
drin,
nach der Kebepik.
Ja. Ja, ja, das hatte ich, glaube ich, angehört. Aber sonst...
Oh, das tut schon ein bisschen weh, aber ist okay.
Ja gut, ist normal, dass man da nicht mehr weiterhört.
Ja. Okay.
Alright.
Ab jetzt regelmäßig. Alles klar, danke, Jungs.
Danke dir.
Danke dir.
Man sieht sich.
Staufi.
Ciao. Danke, bis dann.